A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über Witcher. 2 Jahre ist es her und erst am letzten Wochenende hat Netflix und der Spieleentwickler CDPR die sogenannte WitcherCon ins Leben gerufen, zum ersten Mal. Und ich habe einen besonderen Gast bei mir, der nicht nur Gamer ist, sondern auch Buchkenner ist. Und ich glaube, wir werden heute sehr intensiv über Witcher reden. Moin, Tim.
Hallo, schön hier zu sein.
Yay, es ist lange her. Wann haben wir zuletzt gesprochen? War das The Boys? Nein, oder? Doch?
Ich glaube fast, das müsste die zweite Season von Boys gewesen sein, ja.
Genau, also hört da nochmal rein. Na, wir beide und natürlich auch der liebe Adam sind so ein bisschen noch die kleine Gamer-Fraktion bei den Serien-Junkies, ne? Und natürlich klopft ein sehr, sehr großes Herz auch für Witcher bei uns. Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn WitcherCon für Leute, die damit so gar nichts anfangen können, vor allem mit dem Ende Con?
Das ist auch die interessante Bezeichnung dafür. Also ich würde es einmal als ein Online-Event bezeichnen, ein dreistündiges Online-Event, in dem Netflix und der Entwickler der Witcher Games, CD Projekt Red, zusammen quasi kollaboriert haben. Und alles rund um Witcher Season 2 und ein paar neue News auch über die Witcher Games uns zu präsentieren.
Genau, und Con ist eigentlich, glaube ich, das Kürzel von Convention, ne, würde ich jetzt so sagen. Und normalerweise sind ja Conventions auch in Vor-Corona-Zeiten als, ne, Convention, als Messe sozusagen, haben sie so stattgefunden. Wir denken an Gamescon und so. Glaubst du denn, dass WitcherCon eigentlich live geplant war, also mit Live-Besuchern und sie jetzt nur so ein Digitalmodell gemacht haben, weil halt Corona?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, die Frage ist, ob sie jetzt auf den anderen großen Cons mit ihren Panels dabei gewesen wären und ob ihnen das nicht vielleicht gereicht hätte, ne, auf der Comic-Con etc. Deswegen weiß ich nicht, ob sie eine separate hätten machen wollen. Entweder wären sie nicht auf den größeren Comic-Cons aufgetaucht, denke ich, und hätten es dann separat gemacht. Oder es war wirklich so geplant, als einzelne Con von vornherein geplant und sie sind jetzt auf online umgestiegen. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an online geplant war tatsächlich.
Genau, denn wenn man da reinschaut und die Interessierten, die es noch nicht gesehen haben, also wie gesagt am 9. und 10. Juli über das Wochenende in 2 Streams, ne, wurde es live und jetzt natürlich auch rückwirkend kann man es gucken auf YouTube, Twitch und allen möglichen Kanälen. Wir verlinken natürlich auch nochmal den YouTube- und Twitch-Kanal. Es sieht schon, finde ich, sehr klassisch aus. Also wie beginnt es eigentlich? Wir haben eine Moderatorin, wir haben ein schönes, ausgeleuchtetes Studio. Ich musste sehr denken an so eine typische E3 irgendwie Presentation, oder? Also es hätte auch irgendwie Sony PlayStation sein können, so ein bisschen. Wäre die Moderatorin jetzt nicht eine blonde Moderatorin.
Es hat sehr den Stil. Es ist auch diese gleiche Mischung aus Live-Geschichten, Panels und immer wieder Teaser zwischendurch, Musik dazwischen. Also es ist ein bisschen es ist halt auch so ein bisschen aufgebaut in dem gleichen Stil, würde ich auch sagen, ja.
Genau, denn wir sprechen heute über die Highlights und zwar gehen wir da relativ chronologisch vor, aber für die Interessierten, also es geht natürlich um ein Panel mit den Schauspielerinnen und dem neuen Schauspieler. Nachher wird auch ein Panel stattfinden mit Henry Cavill, dem Hauptdarsteller von The Witcher alias Geralt. Wie du schon sagtest, es werden sehr viele Informationen auch von dem Spieleentwickler, dem polnischen Entwickler CDPR oder, ne, CD Projekt Red, ich weiß gar nicht, ich glaube, so wird es irgendwie ausgesprochen. Dort wird es auch sehr intensiv zugehen mit auch verschiedenen Merch-Produkten, mit einer neuen Serie, mit einem neuen Anime-Film, auch von Seiten von Netflix. Also da wird wild rumgesprungen auch in den Informationen, neues Mobile-Game, ne? Das hören wir ja am liebsten. Also da werden wir drüber sprechen. Wir werden am Ende aber auch noch einen Spoiler-Teil machen, denn es ist ja doch noch ein bisschen, ein paar Informationen zur Staffel 2 sind nämlich rausgekommen. Das können wir gleich am Anfang sagen. Also es kam ein neuer Trailer raus, ein längerer Trailer, nicht nur irgendwie 10 Sekunden. Und der Starttermin ist der 17. Dezember. Also ähnlich wie vor 2 Jahren. Damals war es, glaube ich, der 24. Dezember oder sowas, ne? 22.
Es war sehr, sehr kurz vor Weihnachten auf jeden Fall.
Ja. Werden wir jetzt also wieder Weihnachten im Witcher-Universum verbringen. Aber fangen wir doch gleich mal an. Genau, wir hatten schon erwähnt, es ist ein Panel am Anfang und wir sehen dort die, sag ich mal, Hauptdarstellerin, also unter anderem Ciri, die auch sehr, ja, ich glaube, es ist immer ganz schön, dieses Panel auch mal zu sehen, wie Ciri eigentlich in Natura aussieht, ne? Die liebe Freya Allen. Wir sehen Fringilla Vigo, hier Mimi M. Kayasa, ich glaube, ich würde den Namen wieder falsch aussprechen, sorry. Wir sehen Yennefer, Anya Charlotra, die Showrunnerin, der Showrunner, so sagt man es ja, also Lauren Schmidt-Hiss, und der neue Lambert, der gecastet wurde, also Lambert als neuer Charakter, Paul Bullion. Hat dich irgendwas an diesem 30-minütigen Panel wirklich interessiert?
Das ist gleich das, also, ja, das ist eigentlich so ein typisches Con-Panel oder was irgendwie als Behind-the-Scenes auf Blu-rays oder so auftaucht, ehrlich gesagt. Ich meine, sie wollen damit zwar so ein bisschen die Season 2 teasen, aber im Grunde sind das alles so ein bisschen Anekdötchen gewesen vom Set, die sie da erzählt haben. Die sind ganz nett und ich glaube, live ist das, wenn man wirklich in der Nähe ist, ist es nämlich was anderes, als wenn du es dann einfach so per TV hörst. Also das, was es hier so ein bisschen war, es ist so eine Art TV-Special als Stream, so vom Gefühl her. Und damit ist dieser Start, ich glaube, das kommt live ein bisschen anders. Von daher nett, teilweise auch interessant. Ich fand eine von Freya Allens Anekdötchen mit, was hat sie mit dem Paul Barrien, hat sie so ein bisschen erzählt, wie sie über ihre Wetten, die haben, dass sie sich am Set so ein bisschen gegenseitig hochgepeitscht haben, was so saure Sachen essen anbetraf. Ich fand, das war ganz niedlich. Aber richtigen Informationsgehalt hatten wir im Grunde nicht.
Ich fand auch ganz niedlich, zum Beispiel sagte ja auch, Siri-Darstellerin, dass sie jetzt das erste Mal mit Yen, also Charlotra, zusammenarbeiten kann, also zusammen im Bild sein kann, weil sie sonst natürlich ja immer getrennte Storylines hatten, mehr oder weniger in Staffel 1. Und das fand ich ganz sympathisch, weil natürlich haben wir ja zig Interviews gesehen mit den beiden zusammen, die aber de facto nie zusammen im Bild waren oder am Set zusammen waren.
Ne klar, die haben ja immer separate Szenen gehabt und naja, wenn man überlegt, wie es bei so einer Filmproduktion ja auch gemacht wird, wenn die beiden nicht in der Nähe voneinander sein müssen, sind sie es auch nicht. Von daher ist es kein Wunder, dass sie sich vorher so gut wie gar nicht gesehen haben.
Am Set, ja. Und das freut mich natürlich, ich glaube, so viel können wir verraten, dass also zumindest bei mir auch als Buchkennerin, dass das meine liebsten Szenen sind, mit Abstand in den Büchern, also Yen und Ciri zusammen. Und wenn ich das jetzt potenziell sehen kann in Staffel 2, freue ich mich schon sehr darauf. Und deswegen war das für mich so ein bisschen das Highlight des Panels. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt beginnt schon so ein bisschen diese Zusammenarbeit mit dem polnischen Entwickler CDPR, werden wir jetzt in Zukunft auch immer sagen. Denn die Fragen wurden dann so über die, was war das Deck of Destiny verkündet. Wir erinnern uns, ja, ne, genau. In der Serie immer Destiny hier, Destiny da. Und Kenner werden natürlich auch wissen, dass CDPR ja auch bekannt ist für ein Kartengame, also Multiplayer-Kartengame namens Gwent, was auch eine große Rolle spielt natürlich in den Spielen beziehungsweise im dritten Teil der Spielereihe. Ja, also da muss ich sagen, ich fand es ganz niedlich gemacht, als dann eingeblendet wurde, aber irgendwie 2-3 Mal, dass jetzt irgendwie Gwent-Karte XY jetzt zum Download irgendwie zur Verfügung ist, dachte ich so, damit werden die Seriengucker genau gar nichts anfangen können. Wie ging es dir dabei?
Ja, also natürlich als jemand, der das aus den Spielen kennt und Gwent auch vom Prinzip her gerne mag, ist es okay für mich als Einblendung, auch wenn ich mit den nicht so sehr in der aktuellen Gwent- und Turniermaterie, die spielen ja auch richtig Turniere. Nach dem Stream hatten sie nämlich tatsächlich auch irgendwie eins der größten Gwent-Turniere, was jetzt neulich lief, haben sie dann nochmal gezeigt. Soweit bin ich nicht in der Materie, aber es ist, ich meine, mich stören diese Einblendungen deswegen nicht, weil ich das zuordnen kann. Als reiner Serienzuschauer ist es natürlich, ich weiß nicht, ob es jemand einen stört, aber man kann damit nicht wirklich viel anfangen, denke ich dann dadurch.
Was ich ganz niedlich fand, teilweise die Fragen wurden so ein bisschen auch mit Fanart, ne, dargestellt. Also da wurden dann sehr bekannte auch Fanart Kunstwerke auch benutzt und der oder die Künstlerin wurden auch genannt. Also das fand ich ganz sweet. Das war auch so ein bisschen so dieser Rückbezug auf diese krasse natürlich Fanart-Community. Da muss ich sagen, hat das sehr, sehr gut versucht, funktioniert. Mit Gwent und dem Turnier, ich weiß nicht, mir war das ein bisschen zu viel. Also auch ein bisschen zu sehr, ich finde auch immer, wenn man sich an Karten hält und so ein bisschen so tut, als ob die User jetzt irgendwie großen Einfluss nehmen auf die Fragestellung im Panel, ist immer so ein bisschen obsolet, wenn du mit 5 Leuten ein Panel machst, weil du kannst dich ja eigentlich nicht auf ein Deck verlassen, weil du musst ja alle irgendwie gleichmäßig einbinden.
Deswegen sind die ja auch vorher sortiert gewesen.
Also genau, das ist
ganz klar eigentlich.
Ja, das macht das
kann
so
sein,
blöd,
dass sie die Reihenfolge dann ja ein bisschen durcheinander gerät, dadurch, dass sie das ja mischen sollte, aber letztendlich kennt jeder die Fragen, die kommen, denke ich mal. Die werden sie ja vorher einmal in sich in den Kreis gesetzt haben, Bescheid gesagt haben, so und darüber reden wir. Was für Anekdoten habt ihr auch? Und danach haben sie so ein bisschen die Fragen gemünzt.
Und dann finde ich es aber so blöd, Tim. Dann gaukelt doch nicht vor, dass das jetzt so komplett community-driven ist.
Ja, ich meine, die Fragen kommen ja auch aus der Community, denke ich dann, des letzten Endes. Nur klar sind die Leute vorher darauf vorbereitet gewesen. Es ist so. Ja, klar, ein bisschen, aber das ist halt aber auch so ein typisches, ich nehme an, man muss es ja auch als TV-Produktion in dem Sinne sehen und da willst du nicht zwangsläufig zu viele Zufallselemente haben.
Klar, verstehe ich auch, aber für mich hat es natürlich auch so ein bisschen, vielleicht zum Anfangspunkt, ne, wenn ich eine Con sehe, dann finde ich zum Beispiel am spannendsten bei den Panels auf Comic-Con, weiß nicht, New York oder San Diego oder wo auch immer, ich finde nachher den Moderationsteil ziemlich uninteressant, aber dann wird es natürlich spannend, wenn die, ne, wenn die ganzen Besucher und Besucherinnen im Raum sich anstellen für ihre Fragen. Dann wird es
genau
richtig spannend, was die für Fragen stellen.
Und genau da liegt nämlich der Unterschied, weil da alle die Schauspieler und alle die Showrunner und alle wirklich spontan auf diese Fragen reagieren müssen.
Ja, und das Publikum
und sich denen anpassen.
Genau, und dann auf einmal sozusagen ungeplante Reaktionen und Momente. Ne? Und
es wirkt viel natürlicher dadurch und es ist spannender letzten Endes, weil man nicht genauso, also es wirkt dann nicht so vorgebastelt jetzt.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem und da gebe ich dir vielleicht schon vorweg, wenn ich das nehmen kann. Ich hätte mich dann eher entschieden für das eine oder das andere und ich hätte mich versucht, eine Con darzustellen, wenn ich es eigentlich nicht kann.
Das ist eben die Sache. Für mich ist eine Con auch einfach was anderes als da. Also ich hätte das Ding als Special bezeichnet, wenn es jetzt im Fernsehen gelaufen wäre, als TV-Special, als klassisches letzten Endes. Weil eine Con ist für mich viel mehr ein Event, auf dem man persönlich herumspaziert, die Atmosphäre auf sich wirken lässt, dahin geht, wo man möchte, vor allem sich mit Gleichgesinnten trifft, da die Cosplayer sieht, sich an Merchständen was holt und an irgendwelche Aktien. Es ist einfach viel mehr Live-Beteiligung und einfach was ein persönlicheres Erlebnis als Besucher.
Dann würdest du aber im Umkehrschluss ja automatisch sagen, dass im digitalen Zeitalter jetzt der Pandemie eine Con nicht möglich ist.
Nicht in diesem Maße. Ich würde es als was anderes bezeichnen. Es ist einfach eine Art Event. Es ist durchaus was funktioniert. Ich finde, das, was vorgestellt wird, das ist auch als Zuschauer auf dem Bildschirm, ist es durchaus interessant und schön, finde ich. Nur es ist atmosphärisch, ist es was anderes als wirklich eine Con, die man begeht.
Ich fand auch ganz interessant, Sie haben dann ja schon so einen kleinen Tease abgegeben und zwar zu den Läschen, ne? Also zu den neuen, in Anführungsstrichen, Monstern, die auch jetzt in Staffel 2 kommen, zu sehen sein werden. Und ich glaube, die deutsche Übersetzung ist Waldschrat, habe ich nochmal nachgeschaut, wo ich immer dachte, ein Waldschrat sieht für mich anders aus als ein Läschen.
Ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob die zur Sorte von Spriggans gehören oder ob das der Name im Game noch gewesen wäre von dem Läschen. Ich habe es einfach auch als Baum- bzw. Waldmonster mir auch rausgeschrieben. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass das im Spiel vorkam. Man trifft die unter anderem in Skellige in einem Quest. Ich habe den extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, das kam mir so bekannt vor. Man ist dann so in so einem verlassenen Sägewerk und da trifft man einen davon.
Aber ich fand die immer ziemlich spooky, ehrlich gesagt.
Ja, die sehen aus wie so ein. Man kennt ja diese, man kennt so dieses Waldgeist mit so Baum oder Astgeweih, die so ein bisschen wie so ein, so in dem Sinne aufgebaut. Man kennt ja fast schon, finde ich, dieses klassische Bild von
Ein Baummonster.
So einem Knochen, so einer Knochenmaske mit Astgeweih oder so in dem Sinne. Und so ein bisschen in diese Richtung gehen die, finde ich, auch.
Und ich musste nur, was ich nämlich, also klar, wir spoilern jetzt ein bisschen, was die Spiele vor allem auch angeht, aber was ich so schade finde, und ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, sie haben dann so pseudomäßig gesagt, so, oh Gott, das ist der größte Teaser und Spoiler. Und dann haben wir nur so, ich weiß nicht, 3 Sekunden so ein bisschen so ein Schädel gesehen von einem Läschen, wo ich dachte so, who cares, ihr müsst da jetzt nicht so ein riesen Ding draus machen. Entweder ihr zeigt es und dann richtig oder nicht. Aber mich jetzt für 3 Sekunden hier heiß zu machen auf ein Läschen, mich nervt das irgendwie, Tim. Ich werde richtig aggro, wenn ich an diese Teaser meine nie denke, denn, kurze Klammer noch, die Geek Week war ja kurz vorher da beim auf der E3, beziehungsweise zur E3 und Summer Games Fest, und da haben sie ja wirklich nur so einen, ich weiß nicht, 5 Sekunden Teaser-Trailer gezeigt von Witcher, wo ich nur so 10 Bilder ganz schnell nebeneinander geschnitten hatte, irgendwie hintereinander geschnitten hatte. Und diese Teaser-Manier geht mir echt auf den Geist. Bin nur ich so oder bist du auch so?
Ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der sich sowas dann überlegt, ob er sich sowas überhaupt dann anguckt. Wenn ich das, ich schaue mir das an, und wenn ich merke, da ist nichts an Infogehalt oder Sachen dran, das, was mir irgendwie wirklich was gibt, gerade was dann so 6-Sekunden-Teaser angibt, dann überlege ich mir zweimal, ob ich jetzt das Ding nochmal, wenn das 3 Stunden geht, mir noch weiterschaue oder mir eine Zusammenfassung gucke. ganz ehrlich, also ich finde, im Vergleich, ich fand hier, die hatten noch schön, viele schöne Ideen, die ganz vom Unterhaltungsfaktor gut waren. Bei der die Geek Week fand ich, war da nämlich noch ein anderes Kaliber. Allein, weil sie da ja einfach mal das 10-fache an Zeit verbaut haben. Ne? Das lief ja eine ganze Woche. Ergo hatten sie auch mehr Sendezeit, die sie da wirklich befüllen mussten. Und dafür hatten sie so wenig Inhalt. Also ich habe einmal zwischendurch angemacht, weil ich dachte, ach, läuft sie schon? Da schaue ich rein. Und da sitzen da den ich aus Eisenhower kenne, der Rahul Kohli, den ich ja super sympathisch finde, und noch zwei andere Moderatorinnen, glaube ich, die hatten gerade Fragen zu Shadow and Bones, die sie aus dem Publikum gezogen haben, völlig belanglose. Und dann haben sie eine Ziege eingeblendet, die dann aus einem Ja-Nein-Topf gefressen hat. Und ich dachte ernsthaft, was sehe ich da gerade auf dem Bildschirm? Und da dachte ich gerade, okay, I'm out, just leave. So. Was auch immer ihr euch dabei gedacht habt, aber sorry, aber das interessiert mich nicht, die Bohne wie eine Ziege aus dem Ja-Nein-Topf ist.
Ja, aber kurze Klammer, ich hatte auch in Geek Week reingeschaut und dann sah ich, glaube ich, die ein paar Schauspieler aus dem Cast von Cobra Kai, die, glaube ich, Street Fighter, das alte, spielten und sich gegenseitig anschrien. Und ich dachte,
das finde ich wiederum cool.
Ich weiß nicht, ich habe für 3 Minuten fand ich es auch interessant und dachte, ach, ich hätte auch mal wieder Bock, Street Fighter zu spielen. Ich habe es ja auch geliebt, ne? So Haruken und was auch immer, ne? Spinning Bird Kick. Aber dann dachte ich auch so, es langweilt mich zu Tode. Warum schaue ich das? Ist jetzt nicht ganz so schlimm wie deine Ziege. Aber ich dachte auch, und das gebe ich dir recht, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, einfach diese Zeitschindung. Also ich habe immer das Gefühl, das ist Zeitschindung. Und klar, wir haben jetzt also hier, um das auch vorwegzunehmen, wir hören natürlich, wann ist das Release-Datum. Wir haben den Trailer gesehen komplett. Also dafür hat es sich ja schon gelohnt, sage ich mal, vor allem jetzt am Anfang. Aber diese Teaser, ich würde die echt lassen, weil ich glaube, das macht die Leute eher sauer, als dass es die jetzt freut.
Und gerade wir als Menschen, die darüber ja auch berichten, wir hören ja nochmal extra mit einem Ohr hin, wo ist jetzt der Infogehalt, den wir uns rausschreiben, über den wir dann berichten. Und wenn du dann irgendwie schon gefühlt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde da sitzt und denkst, ja, ich habe immer noch nichts, was ich da jetzt rausschreiben würde, dann hast du auch irgendwie das Gefühl oder weißt, dass es auch für die Zuschauer nicht besonders interessant sein
kann. Das wurde bei uns vielleicht auch manchmal vorgeworfen, weil wir jetzt auch schon in Minute 18 sind und auch nur wenig
berichten. Und wir haben noch keine Infos rausgeholt. Ja gut, okay, schuldig. Sorry. Aber es kann halt auch passieren.
Genau, aber wie gesagt, also ich glaube, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also genau, wenn ihr Interesse habt an den Schauspielerinnen, schaut euch das Panel an. Ich finde, es ist ganz sympathisch, sieht gut aus. Der Boden war auch so ein bisschen spiegelnd, es war ein bisschen interessant vom Studio her. Es war aufwendig produziert, also es sah nicht billig aus, fand ich.
Ja,
eben. Und es war sympathisch, sehr sympathisch. Der neue Lambert, wie gesagt, wir sehen ihn also mit roter Haarpracht. Es war wirklich ganz sweet. Aber ja, die 37 Minuten, also wenn man jetzt nicht ein Hardcore-Fan ist und nicht schon 10 Interviews gesehen hat mit denen, dann kann man es auch lassen.
Genau, das ist vielleicht auch der springende Punkt. Ich will mit dem nämlich nicht zu hart ins Gericht gehen eigentlich, weil auch wenn der Informationsgehalt dann wirklich gering war, es war schon liebevoll gemacht und du hast gemerkt, dass das von Menschen gemacht wurde, dass die wirklich ihre Materie kennen und Lust auf ihre Materie haben und auch da wirklich da Mühe reingesteckt haben und es dadurch auch unterhaltsam gemacht haben. Von daher, man kann es sich schon ganz gut angucken. Wenn man nach reinen Infos sucht, reicht einem auch ein Infoartikel.
Was ich,
das ist so, das so die Zusammenfassung so generell, finde ich dann davon auch.
Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dann war auch so eine ganz kurze Sequenz, wo wir so neue Figuren gesehen haben von Dark House. Und ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu den Figurensammlern, deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Aber ich dachte mir auch so, was hat das jetzt hier zu suchen? Also gerade am Anfang mit dem Panel mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich dachte, sorry, da sind noch ganz viele sozusagen Serienfans dabei. Klar, die kaufen sich vielleicht auch so eine Figurine von Cavill als Geralt. Aber ich fand das irgendwie merkwürdig. Ich hätte das irgendwie nachher, glaube ich, eher in einem anderen Teil zusammengefasst.
Es ist sehr nischig. Ich weiß nicht, ob man das... die Frage ist, wenn du sowas hast und es inszenieren willst, wo packst du es überhaupt rein, damit es... damit es den am wenigsten stört, aber auch den besten Verkaufsimpact hat und Interesse anregt, ist es eher schon die grundlegende Frage, willst du es mit drin haben oder nicht?
Ich hätte es rausgelassen.
Das ist nämlich die Sache. Also es ist vielleicht zu sehr Special Interest an manchen Sachen. Was man aber auch über das Mobile-Game sagt.
Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Wir haben noch ganz kurz zu erzählen, dass hier der Jeskier-Darsteller, also Joey Beatty, glaube ich, wird er ausgesprochen, hoffentlich noch kurz zugeschaltet war. Und natürlich Fan-Favorite, ganz klar. Er hat nicht gesungen, aber hat sozusagen, glaube ich, den Hut geteased, ne? Also ich glaube, Game-Fans freuen sich, dass er endlich Jeskier einen Hut trägt. Ich weiß nicht, hast du dir das Bild im Trailer nochmal genauer angeguckt? Es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Dandelion-Aufmachung.
Ich finde, den haben sie generell gut getroffen. Von daher, ja. Man hat ja auch später, hatten sie auch, glaube ich, eine Kostümdesignerin mal gehabt. Mhm. Und auch, ich glaube, unser Witcher selbst hat auch kurz unter anderem über seine Perücke gesprochen. Da kommen wir ja nachher noch zu. Aber dementsprechend siehst du, wie viel Liebe und an Detail in diese Dinge fließt. Und das siehst du, finde ich, auch an seinem Outfit, das ist wirklich gut.
Ja, und so ein bisschen auch vorweggenommen, so eine kleine Rückbesinnung auf die Games. Also ich war ja immer so ein bisschen grantig am Anfang, als Witcher angekündigt wurde von Netflix, dass es immer hieß, so basierend auf den erfolgreichen Romanen, wo ich immer dachte, ja, stimmt, ne, Sapkowski, erfolgreiche Buchreihe, keine Frage. Aber nochmal, Tim, und ich glaube, da sind wir uns ja fast einig, ohne den Erfolg von Witcher 3, ne, eines der beliebtesten und erfolgreichsten Games irgendwie der letzten 10 Jahre, wäre die Brand nicht so groß, wie sie ist?
Absolut nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen die Augenbraue gehoben, als sie am Anfang kamen, sie einen kleinen Gruß von Sapkowski drin gehabt, wo drin steht, ja, ne, ich grüße quasi alle Fans und es ist alles toll. Und dann meinte er, ne, es geht alle Fans der Serie, der Bücher, der Serie und der Spiele. Und ich denke, komm, wir wissen alle ganz, also zumindest die sich mal davon gehört haben, wissen alle ganz genau, wie zähneknirschend, glaube ich, diese letzte Erwähnung war, weil er war kein Fan der Games. Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber wenn man es weiß und diese Nachricht dann hört, denkt man, ist das wirklich so? Aber naja.
Ja, und also ich glaube, wir haben auch in unserem Podcast damals, ne, zu den ersten 5 Folgen von Witcher, haben wir auch darüber gesprochen. Also könnt ihr gerne nochmal reinhören, was Sapkowski gesagt hat, wie der Gerichtsprozess gelaufen ist oder die mehreren Prozesse. Also ja, Sapkowski und Spiel und ich glaube auch sozusagen Film und Serie. Ich glaube, es ist sehr bekannt, dass er diese Art von Kunst- und Kulturform nicht besonders hochhält in seiner Meinung.
Aber der Trubel und der ganze Rundherum, irgendwie kann es ja eigentlich nicht schlecht für ihn sein. Also letzten Endes, deswegen gibt er überhaupt ein Statement ab. Also ich denke mal, also uninteressiert ist er an dem Ganzen ja nicht. Und es kann ja nur für seinen Büchern letzten Endes gut tun. Und ich meine, wer wird sich eigentlich nicht freuen, wenn sein riesiges, erdachtes Universum zum Leben erweckt wird, nochmal in Fleisch und Blut oder in Pixel.
Ja, nochmal, ne? Also nicht nur die polnische Produktion. Ja, und natürlich der Scheck, ne? Oder die Schecks plural. Also wir dürfen ja nicht vergessen, also die Buchverkäufer werden sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben, ne? In den letzten
Genau, aber da war ja auch der Stein des Anstößens mit dem Spiel, weil das früher einfach, er hat ja direkt vertickt quasi die Lizenz ohne einen Anteil. Hätte er sich nur 2% Anteil oder so an dem, was sie da verdient haben, mit in seiner Klausel gehabt, ne, dann wäre er um einiges glücklicher, glaube ich.
Nee, er hat ja gesagt, gib mir 10.000, das Spiel wird sowieso kein Erfolg.
Ja, das hat er gedacht. Das hat er nämlich gedacht, aber hätte das, das ist nämlich die Frage, wie er es heutzutage nämlich sieht, hätte ich mir mal da allein 1% rausgenommen jetzt noch vor den
Genau, und da gab es ja dann auch den Prozess und da ist ja auch das Recht in Polen auch ein bisschen anders. Aber wie gesagt, eine lange Geschichte, ihr seht schon, ich glaube, Tim und ich könnten einen eigenen Podcast machen über Sapkowski. Aber ja, kommen wir doch einmal noch kurz zu dem Mobile Game, denn wir müssen ja auch sagen, CDPR hat ja auch so ein bisschen Federn gelassen. In den letzten 6-7 Monaten, vielleicht haben manche es mitbekommen, die jetzt mit Games gar nichts zu tun haben, ne? Release von Cyberpunk 2077. Ich habe 8 Jahre auf dieses Spiel gewartet. Und dann ist natürlich der absolute Super-GAU passiert. Ich habe auch interessanterweise gestern nochmal den Aktienkurs mir angeschaut, ne? Hat sich auch schön halbiert, mehr als halbiert. Also da ist, glaube ich, dann noch ein Hack dazu. Also ich glaube, die Liebe, die wir alle empfunden haben zu diesem Spieleentwickler, ist auch echt fast durchweg erloschen, glaube ich, für vielen Menschen. Ja, ich hatte das Gefühl, sie versuchen jetzt so ein bisschen wieder sich auf zu besinnen, ne, auf Witcher 3, ihr letztes großes, sozusagen super erfolgreiches AAA-Game. Und dann muss ich sagen, die Vorstellung des Mobile-Games hat auch wieder, ich dachte wieder, ich drehe mit den Augen und kurz im Kreis, sorry.
Ja, don't you guys have phones? Das ist für mich... Ich kenne zwar Gamer, die wirklich auch Handy-Spiele spielen, aber der Großteil zumindest von meinem Dunstkreis interessieren Mobile Games nicht die Bohne. Dementsprechend, es ist halt so, und dann muss man sagen, es ist halt ein kompletter Pokémon Go-Klon, so wie sich das so anhält. Ne? Sie haben versucht, da irgendwie Story reinzunehmen, und ich denke, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Aber ich will auf die auch gar nicht, eigentlich nicht einhacken, mich interessiert es nur einfach nicht wirklich, muss ich sagen.
Du hast natürlich recht. Ich meine, Pokémon Go, Riesenerfolg. Klar, das ist so ein bisschen, ne? Wir laufen mit unseren Handys durch den Park und sammeln dann so in AR, ne? Also Augmented Reality, irgendwie kleine Pokémons ein. Hier kämpfen wir dann gegen Monster. Ich finde es auch relativ kreativ sogar. Also ich denke, mit den verschiedenen Monstern und dem Universum kann es schon ganz gut funktionieren. Und ich wäre auch gern Witcher, weißt du? Und würde durch den Stadtpark laufen und Monster töten. Also...
Ja, ich denke mal, wenn man fair ist, sollte man auch sagen, man sollte es jetzt nicht irgendwie, man kriegt ja nichts weggenommen dadurch. Und deswegen ist es nicht so, dass sie da tonnenweise Ressourcen drauf verwendet haben, anstatt an Cyberpunk zu arbeiten oder so. Deswegen denke ich mal, man sollte es vielleicht auch einfach als nette Ergänzung für Fans ansehen. Von daher ist es schon in Ordnung.
Absolut, es ist ja kostenlos. Ne? Ich denke, es wird wieder Mikrotransaktionen drin geben. Gibt es für iOS und auch Android. Und es kommt auch schon ziemlich bald raus. Nämlich, ich habe es aufgeschrieben, wo war das? Ich glaube schon Ende Juli oder 21. Juli, meine ich. Liefere ich gleich nochmal nach. Ich habe sie irgendwo in meinen Notizen. Aber du hast schon recht. Also jeder, der Spaß daran hat, soll spielen. Ich fand ganz interessant den Twist, dass du halt auch teilweise manche Monster nur nachts begegnest oder wenn es dunkel ist. Wo ich dann dachte so, ach, ne, seid vorsichtig, wenn ihr dann nachts durch irgendwelche Parks läuft und Monster sucht.
Da trifft man mehrere Monster, muss man ein bisschen aufpassen.
Also ne, einfach seid ein bisschen vorsichtig und vielleicht in gut beleuchtete Parks. Es gibt ja auch hier in Friedrichshain so einen Park, der ist einfach stockdunkel. Also ich fahre noch nie mit dem Rad da durch, weil das einfach, ich fahre immer Jogger um und so. Also es ist echt ein
bisschen... Oh ja, den kenne ich da. Da will ich abends auch nicht so. Also,
na, wahrscheinlich sieht man, weiß nicht, ob man die überhaupt noch sieht, aber ja, du hast schon recht. Also jeder, der Spaß dran hat, soll das natürlich machen. Ne? Aber das ist so ein bisschen auch CDPR Mobile Game, weißt du? Das ist jetzt eigentlich die Quintessenz des Ganzen, was wir in den letzten 2 Jahren mit CDPR eigentlich durchgemacht haben oder im letzten Jahr.
Ja, dass alles abgedeckt wird, um größtmöglichen Profit zu fahren, aber das Konzept ist halt generell nicht so aufgegangen, aber witzigerweise als kleiner Hintergrund noch zu Cyberpunk, was aufgefallen ist, es ist ja jetzt tatsächlich, die PS4-Version ist ja wieder im Store und sie war aber tatsächlich auch noch irgendwie, was hatten wir letzten Monat, was rausgekommen ist, Ratchet und Clank und sowas, es ist tatsächlich letzten Monat noch an denen vorbeigezogen, es war bei PS4 trotzdem auf Platz 1. Obwohl Sony mittlerweile es mit einer Warnung rausbringt, wirklich. Dass das nicht die Version ist, die man sich zu Gemüte führen sollte, wenn man das spielen will.
Ich muss ja auch eine positive Sache sagen jetzt in der ganzen Con, die mich wirklich überrascht hat, ich hatte davon noch gar nichts mitbekommen, ist, dass sie jetzt auch zeitnah, wir haben keinen Termin gehört, aber die Next-Gen-Version von Witcher 3 rausbringen werden. Mhm. Und zwar mit einem kostenlosen DLC. Wir denken dran, CDPR hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht für kostenlose DLCs auch, also Zusatz-Content, Downloadable-Content. Mit einer Rüstung speziell für Geralt, also in dem Witcher-Look der Serie, die ich jetzt nicht so schön finde, aber die aus der zweiten Staffel sieht ja schon ganz cool aus. Und da dachte ich mir so, hey, geil, super News, freue ich mich drauf.
Das ist eine nette Sache. Das ist auch das, was Gerüchten zufolge ist schon vorher. Also das ist das eins der Gerüchte, die ich gehört habe, die sie ankündigen wollen, vielleicht, dass sie tatsächlich dann ein. Aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, es ist kein Remaster. Es ist einfach eine aufgehübschte Version von Witcher. Ne? Also wobei ich auch sagen muss, ich glaube, für ein Remaster wäre es auch ein bisschen früh, wenn man das so ansieht. Ne? So alt ist Witcher ja auch noch, nee, Witcher 3 ja auch noch
15,
nicht.
15, ne? Oder 14? 15? Sowas, ne?
Ja, um den Dreh, genau. Und wo ich denke, na, dafür ein Remaster kann man natürlich immer machen, wenn man möchte. Aber da reicht eine aufpolierte Version. Reicht, ganz ehrlich, bei der Qualität des Spiels reicht das vielen, um zu sagen, hey, ich guck's mir nochmal an, wenn ich die neue PS5-Version, wenn man eine gekriegt hat oder einen guten PC hat, das Ding wird fantastisch aussehen. Ich glaube, da machen die auch einen guten Job.
Und du darfst ja nicht vergessen, die Cyberpunk Next-Gen-Version ist ja auch noch nicht raus. Also die wäre ja sinnvoller jetzt mal zu liefern, zeitnah.
Ja, das ist natürlich die andere Frage. An Cyberpunk arbeiten sie ja auch. Ich muss ja sagen, jetzt nach tonnenweise Patches kann man es auch viel besser spielen. Und es ist immer noch kein schlechtes Spiel. Nur jemand, der das Launch-Desaster auf PS4 mitgemacht hatte zuerst und dann so verwaschene Grafiken, die einen an irgendwie Nintendo 64 Golden Eye und Perfect Dark oder so erinnert haben, vom Spielgefühl, wo ich dachte, okay, das habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht und das ging einfach nicht. Das habe ich noch nie bei einem Spiel gehabt, wirklich noch nie. Bei so einem Spiel von so einer Qualität, nach so einem Hype, das wirklich so aus, ich dachte, ich kann das nicht spielen, ich erkenne darauf nichts auf meinem riesigen Bildschirm.
Ich finde es immer noch sehr mean, dass sie halt der Presse keine PS4-Codes gegeben haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das war der Grund auch, denke ich mal. Die haben sich das dabei gedacht, auch wenn es nicht nett war. Aber wie gesagt, die neuen Versionen, die PC-Version, ich fand die hat sich gut gespielt. Ich habe es durchgezockt und es hat mir wirklich Spaß gemacht am Ende. Es ist nicht ganz auf dem Witcher-Niveau gewesen, aber es war immer noch ein wirklich gutes Spiel. Nur das Ganze drumherum hat ihnen natürlich ganz schön am Image geschadet.
Ich warte noch ein bisschen auf den nächsten großen Patch. Noch größeren Patch.
Falsch machen kannst du damit nichts, definitiv.
Aber kommen wir noch mal. Zwei weitere, beziehungsweise eine Serie und ein Film wurden auch ein bisschen nicht angekündigt, aber zumindest mehr auch von gezeigt, denn die Witcher-Freunde können sich ja bei Netflix auch freuen, dass es eine Anime-Serie und ein Anime-Film geben wird. Ach, war ein bisschen verwirrend, Tim. Aber erzähl mal kurz, was haben wir da gesehen und wann können wir uns darauf freuen?
Wir haben etwas von The Nightmare of the Wolf gesehen. Das wird ein Begleitwerk für Season 2, würde ich quasi dazu sagen, weil es die Geschichte von Vesemir beleuchtet in Kaer Morhen. Und das ist Geralts Witcher-Mentor, der jetzt auch für die Serie angekündigt wurde und dort eine etwas größere Rolle diese Season spielen soll. Und Fun Fact, der wird von dem Dan, einer meiner Lieblinge, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, auch aus Filmen, Kim Bodnia, gespielt. Der spricht auch tatsächlich den Vesemir in dem Anime. Und lass mich kurz das Datum raussuchen. Es war im August.
23. Schon, genau.
Ne? 23. Ne? Genau. Können wir bald sehen. Ich wie gesagt, ich würde es als Begleitwerk sehen. Wer Lust auf die Season 2 hat und keine Aversion für Anime hat, für den ist das, glaube ich, eine nette Vorgeschichte, um Vesemir schon so ein bisschen kennenzulernen und noch so ein bisschen mehr Hintergrund über ihn zu erfahren. Das stammt aus dem koreanischen Studio Mir. Die sind bekannt für die neue Dota-Serie, die zumindest auch optisch sehr, sehr ansprechend war, und für den Klassiker The Legend of Korra. Von daher kann man da auch eine gewisse Qualität durchaus erwarten, je nachdem, wie viel Vorlauf sie natürlich hatten. Das ist immer so die Frage bei den Franchise-Geschichten, wie viel Zeit haben sie für die Entwicklung gehabt. Aber bei dem kleinen Teaser, den wir da bisher gesehen haben, finde ich, machte es zumindest optisch einen echt guten Eindruck.
Ja, und ich finde ja auch so einen Film, also einen Anime-Film, ich schätze mal 90 Minuten oder maximal 100 Minuten, gucke ich ja auch gerne für Vesemir, weißt du? Also ich glaube, das kann gut schon funktionieren, gerade wenn der Ende August rauskommt, ne, dann bin ich irgendwie drin, weil ich mich so ein bisschen vorbereite dann auf die zweite Staffel von Witcher.
Ja, also ich finde, es ist gut getimed es ist jetzt gerade so in dieser Hungerlücke zwischen der Season und Viele haben Zeit, das jetzt haben wirklich auch länger Zeit, das Ding vorher zu sehen, wenn sie möchten. Es ist sicherlich kein Muss, wenn man sich nur für die Realfilmserie interessiert, aber wie gesagt, ich denke mal, das ist nett, das zusätzlich zu schauen. Und ich bin da auch durchaus interessiert dran, muss ich
sagen. Noch eine kurze Info, Fun Fact. Im zweiten Stream, also es wurden jetzt zwei Streams hochgeladen, also an unterschiedlichen Tagen, die aber in den größten Teilen übereinstimmen. Aber in einem Punkt nämlich zum Beispiel nicht und vielen anderen auch. Aber ein Punkt ist, dass du noch so eine kleine Background-Geschichte siehst von Studio Mir. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich kann auch noch mal den Timecode raussuchen. Mir ist es dann irgendwann beim Vorspulen aufgefallen, so hoch, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sehr sympathisch. Also wie du schon sagtest, koreanisches Studio. Und na klar, man weiß jetzt nicht, wie viel Zeit sie hatten. Aber sie haben dann halt so 2D- und 3D-Animationen zusammengetan. Und für die Anime-Fan-Peeps, also vielleicht wirklich ganz schön, da noch mal sich durchzuklicken im zweiten Stream, weil da dieses kleine Special auch drin ist.
Ja, und wie gesagt, die haben bisher zumindest gerade was die Animationen angeht, muss ich sagen, haben die bisher immer einen guten Job gemacht bei den Sachen, die ich gesehen habe. Gerade 2D und 3D zu verbinden ist auch immer etwas tricky, muss ich sagen, weil das kann genauso wie schlechte CG-Effekte einen sehr rausreißen bei Anime, wenn die nicht gut eingefügt sind. Wenn sie schön eingefügt sind, finde ich, kann es den normalen 2D-Anime wunderbar aufwerten. Und bisher, das, was ich gesehen habe, macht den Eindruck, als ob sie das auch geschafft haben.
Genau, Tim. Und dann haben wir ja noch was, und sorry, dass ich vorher Anime-Serie gesagt habe, das wollte ich gar nicht sagen. Dann haben wir noch ein bisschen was gesehen, zumindest auch den Showrunner nochmal in seiner ganzen Craziness. Es gibt ja auch noch eine Prequel-Serie von The Witcher. Was haben wir denn, was wissen wir dazu oder was haben wir gesehen zumindest?
Also die Prequel-Serie heißt The Witcher Blood Origins. Wir haben erstmal den Showrunner kennengelernt, den Declan de Barra. Sie hatten so eine kleine Trivia-Runde, da hat man ihn gesehen. Ein sehr aufgewecktes Kerlchen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall hat er einen sehr guten Entertainment-Faktor, würde ich sagen. Und was wir darüber bisher wissen, es ist noch nicht viel. Ehrlich gesagt, momentan. Wir haben, soweit ich das sehe, auch noch kein Datum, richtig?
Nee, wir haben auch keine Ausschnitte gesehen. Ich glaube, die fangen jetzt so langsam an zu drehen, ne? Oder haben schon angefangen zu produzieren. Also die Produktion läuft auf jeden Fall schon.
Ja, sie sind momentan, also das Casting läuft auf jeden Fall noch. Was wir darüber wissen, dass es ein Prequel ist, das 1200 Jahre vor Witcher angesiedelt ist. Das wird eine sechsteilige Miniserie werden. Und das soll so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie die Welt von Monstern, Menschen und Elfen zu einer wurde. Und das ist so ein bisschen die Synopsis davon.
Hast du nicht auch sofort gedacht oder dich zurückerinnert an Game of Thrones und gedacht dann sozusagen an das erste Prequel, was sie bestellt hatten, wo es da auch irgendwie, ne, an den Anfang gehen sollte? Ich finde ja immer, diese Anfangsgeschichten interessieren mich immer relativ wenig.
Es ist halt das, bei dem man die meiste kreative Freiheit so ein bisschen bekommt, weil was ich mich jetzt frage, was ich nämlich auch noch nicht gehört habe, basiert das auf irgendeinem Stoff, der schon existiert?
Nee, weil wir wissen natürlich
so nicht. Ich glaube nämlich nicht, weil gerade deswegen haben sie nämlich dieses Setting genommen, weil sie da einfach die meiste Freiheit haben letzten Endes.
Ja, aber das finde ich ja als Buchkenner, und ich weiß nicht, vielleicht stimmst du mir da auch zu, immer ein bisschen gefährlich. Und ich freue mich natürlich auch, die Elfen zu sehen, ne? Weil das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Aber natürlich macht es mir auch ein bisschen Sorge. Aber klar, ich bin ja froh, dass sie den Prequel bestellt haben. 6 Folgen kann man ja auch gut schauen. Und wenn das, sage ich mal, dann in die Lücke kommt, wenn Witcher Season 2 vorbei ist, wir vielleicht ja wieder 2 Jahre warten müssen, wer weiß, und dann vielleicht in 2023 irgendwie, Ende 2023 schon kommt, bin ich ja ganz dankbar.
Ja, also man, genau, so früh sollte man wirklich damit auch nicht rechnen. Aber es ist eben auch, das Gute daran ist ja auch, dass es komplett losgelöst von der Serie ist. Also ob es denn jetzt in diesem Jahr kommen würde oder im nächsten oder noch später, es ist komplett losgelöst von der Hauptgeschichte. Dementsprechend ist es immer für alle, die noch Lust auf Witcher haben, wird das einfach noch mehr Futter geben. Und von daher, Declan de Barra hat eigentlich auch ganz interessante Credits, von daher denke ich mal, der hat eine einzige Folge, der hat die Folge 4 in der ersten Season auch geschrieben selbst. Vorher, ich müsste noch einmal kurz, ich guck mal eben nach, ich hatte noch im Kopf, was der
Welche, der hatte eine Serie, nämlich noch, die man von ihm kannte.
Ich kann ja kurz nochmal erzählen, dass er und dann Histridge, also die Showrunnerin, sorry, wir sagen das immer, also die Showrunner, in Anführungsstrichen, von Witcher, haben dann bei Geralt of Trivia mitgemacht, mit noch zwei Leuten von dem Entwickler CDPR. Und ich muss auch sagen, ja, ich fand, das war ein ziemlich schweres Quiz. Also fand ich auch eine interessante Entscheidung, da wirklich auch schwierige Fragen zu nehmen. Also ich glaube, ein normaler Seriengucker wird die nicht beantworten können. Auf gar keinen Fall. Es ging wirklich auch in tiefes Buchwissen rein, plus noch weiter, wo ich dachte so, na toll, woher soll man das denn wissen? Aber na gut. Aber ich fand auch, dass Histridge und Barra da auch echt einen wissenden Eindruck gemacht haben, was mich ja immer freut. Und dann denke ich immer so, dann habe ich auch Respekt vor den Showrunnern.
Also die haben, du hast gemerkt, dass die richtig in der Materie drin sind. Genau. The Originalist hat da, war noch Executive Producer und hat was geschrieben.
Oh, okay.
Von daher, also ist das TV durchaus nicht unerfahren. Ja, das fand ich auch. Also ich muss sagen, als jemand, der die Materie kennt, aber auch jetzt kein Superfan ist, fand ich es nicht einfach. Also selbst wenn du Spiele gespielt und Bücher gelesen hast, ich muss mal überlegen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sind wir an 6 Fragen insgesamt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ich hätte 3, 3,5, vielleicht mit gutem Willen 4 davon beantworten können, wenn man so ein bisschen. Aber mindestens 2 wiederum. Ich habe den Basilisken erkannt, den sie da gemalt haben, weil ich den im Spiel schon komisch fand. weil ich einen Basilisken immer von Harry Potter im Kopf habe, ehrlich gesagt. Oder so als Echse, als klassische Echse. Der Basilisk im Witcher-Universum, finde ich, ist ein halber Ghoul vom optisch. So ein bisschen. Deswegen halt, oder der ist komplett so herübergebeugt. Irgendwie fand ich, der Basilisk sah irgendwie anders aus als in anderen Fantasy-Serien und Filmen und Büchern. Von daher habe ich mir den so ein bisschen gemerkt gehabt vom Aussehen. Aber alle, zum Beispiel, versuch mal alle 6 Namen, die sie da hören wollten, vom die Nicknames für Geralt, das war nicht einfach.
Nee. Ich wäre auf 5, glaube ich, kam ich. Ich habe es parallel auch aufgeschrieben und ich glaube, 4 oder 5 hätte ich hingekriegt. Aber dann
genau, ich wär easy auf 4 gekommen, vielleicht mit dem Nachdenken, ein bisschen Nachdenken auf 5 und dann, also 6 hätte ich schon wieder nicht rausgekriegt, muss ich
keine
sagen.
Keine Chance. Also deswegen, schaut es euch an, wenn ihr große sozusagen tief reingehen wollt. Es war auch ganz süß gemacht, also war witzig gemacht, aber auch wirklich, also wieder die Frage, warum so spitz? Also, aber kommen wir nachher noch drauf. Was dazwischen auch immer teilweise schon vorkam, war eine relativ lange auch, fand ich, behind the scenes zu CDPR und zur Entwicklung von dem Witcher Game, also vor allem dem dritten Teil, logischerweise. Tim, ich würde behaupten, ich habe mindestens 10, 20 Stunden behind the scenes zu Witcher 3 gesehen. Ich fand's langweilig.
Ja, es ist so ein bisschen die Sache, und es liegt auch ein Stück daran, dass das Spiel schon so lange existiert. Wer Lust auf behind the scenes und alles Mögliche hatte, weil da gibt es viel zu. Und es gibt auch viele, viele interessante Sachen dazu, weil es ja auch eine riesige Produktion war. Letztendlich ein Spiel, das so toll geworden ist, und wenn man, da kann man wunderbar eintauchen, wenn man möchte. Nur war auch die Frage, was können Sie mir noch erzählen, was ich noch nicht weiß, als jemand, der wirklich Lust und Bock auf die Materie hat und so schon mal behind the scenes gesehen hat.
Oder was könnten Sie erzählen, was vielleicht Serienkenner und nicht so tiefgehende Gamer interessant finden? Ganz ehrlich, Tim, diese Geschichte von den Chefs von CDPR, die dann irgendwie erzählen, wie es in der Booth auf der E3 vor 20 Jahren war, wen interessiert das denn? Das interessiert ja noch nicht mal Hardcore-Gamer.
Also die Sache, definitiv nicht die nicht Serien-Only-Gucker. Das ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt.
Weil ganz
es wäre mal interessant zu wissen, wie geteilt so die Zuschauerschaft bei Witcher ist und vor allen Dingen, wie geteilt auch die Leute sind, die da jetzt einschalten. Die Leute, die über Twitch einschalten, bei denen kannst du davon ausgehen, die kennen bestimmt auch die Spiele, weil Twitch halt so, ne, das ist so dieser Gamer-Zugang eigentlich auch dazu.
Aber Tim,
bei den YouTubern ist es dann die Frage.
Tim, nochmal, du interessierst dich ja auch für, wie Spiele gemacht werden. Und gerade, wie gesagt, bei Witcher 3, wie schon gesagt, da kann man ganz viel, ganz tolle Sachen machen. Aber ich will doch nicht irgendwelche, sorry, ich das jetzt ein bisschen überspitze, alte Männer sehen, die erzählen, wie geil es war vor 20 Jahren auf der E3, in der Booth.
Und das ist, glaube ich, auch das, was ich sagen würde, was der große Unterschied zu einer Con ist. Bei einer Con siehst du den Stand, an dem die beiden sitzen und sich vielleicht Autogramme geben und sich mit Leuten unterhalten und was erzählen. Und wenn du Lust drauf hast, gehst du an diesen Stand. Wenn du keine Lust auf diesen Stand hast, gehst du woanders hin. Hier ist es so, weil es halt ein TV-Event ist, Da musst du, wenn du gerade, wenn du es live guckst, hast du keine Wahl, sondern guckst es und dann ist dir im schlimmsten Fall langweilig. Das ist halt auch der
Ich
Punkt.
hatte das Gefühl, dass WitcherCon sozusagen die Verantwortlichen gesagt haben, hier ist die DPA, habt ihr eine 30 Minuten, die ihr füllen könnt? Und dann haben sich irgendwie die Chefs gesagt, ach wie toll, dann schwelgen wir, weißt du, dann Memory Lane in Erinnerung von unseren, weißt du, Erlebnissen damals auf der E3 1995 und versuchen nochmal die, weißt du, die Gamer noch mal ein bisschen nett zu stimmen. Wir sind ja ganz klein angefangen, weißt du, wir waren ein ganz kleines Studio, wir hatten nichts und jetzt verzeiht uns Cyberpunk.
Ja, sie schwelgen gerne. Das ist, glaube ich, das, was sie auch ein bisschen versucht haben. Also CD Projekt hat so viel Witcher wie möglich da jetzt reinzubringen und der Witcher der Spiele reinzubringen. Damit wir nicht mehr an andere Desaster denken. Nochmal, ich meine, Cyberpunk ist kein schlechtes Spiel geworden, aber es ist so viel schiefgelaufen dabei. Dass sie wirklich da, du merkst, dass sie Schadensbegrenzung betreiben. Es ist sehr auffällig, wirklich.
Und nochmal zurück, also wie gesagt, da waren ja auch Momente drin, wo wir zwei, also ich glaube, einen Entwickler und noch einen anderen, das war witzigerweise ein Deutscher. Ich finde, man hört das auch ein bisschen, weil das nicht der
Ein
klassische,
Akzent so
ne?
leicht,
Nicht
ja.
der klassische polnische, englische Akzent ist, den man jetzt ja auch schon in- und auswendig kennt. Und ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, hier Philipp Weber, glaube ich, hieß er, der ja, was so Quest-Designer waren eigentlich damals bei Witcher, ne? Und die dann sozusagen in den Ranks irgendwie hoch aufgestiegen sind bei CDPR. Und die beiden waren natürlich wahnsinnig sympathisch. Die haben so ein bisschen drüber geschrieben, wie es ist, halt so eine Quest zu machen und wie sie aufgebaut ist. Also dieses, was, glaube ich, jeden interessiert, der sich ein bisschen mit Witcher 3 auseinandergesetzt hat. Ne? Wie ist sozusagen Geralt aus den Spielen? Wie ist das Worldbuilding? Ne? Wie haben sie das gebaut? Was haben sie gescannt dafür? Das war aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der wahnsinnig charming war. Und der Rest war wirklich so eine Info, wo ich dachte, wie gesagt, ich interessiere mich wirklich sehr extrem dafür, Tim. Und ich dachte, wie langweilig ist das bitte, was sie hier rausgepickt haben an Thematen?
Ja, das ist nämlich auch, glaube ich, die Sache, dass die Themenwahl ist auch das, was dabei dann den Ausschlag macht. Ich fand es nämlich generell auch die ganze Autorengeschichte, weil im letzten Endes ein Quest-Designer ist im Grunde bei Spielen, natürlich gibt es bei Spielen auch Autoren, die komplett, die großen Geschichten, die das komplett designen, sicher. Und das ist auch wichtig, aber die Quest-Designer, das sind die kleinen Geschichtenerzähler. Das ist quasi eine Untersparte, die gibt es im Film so wenig, letzten Endes. Das wäre vielleicht jemand, der so eine Einzelfolge bei einer Serie in einer kleinen Geschichte, weil so die, so ein, die, die erschaffen so einen kleinen Mikrokosmos und das finde ich durchaus wirklich spannend. Ah, der Rest.
Und nochmal, Tim, wenn man sich's wirklich einfach machen hätte wollen, easy, dann rede über Red Baron. Nimm einen 430, weißt du, ein
Die
kurzes
Quest, die
Feature.
alle kennen.
Jeder kennt die Quest. Ich glaube, jeder, der sozusagen das Game noch nicht gespielt hat, aber Freunde hat oder einen Freundeskreis hat, die das irgendwie gespielt haben. Nimm Red Baron, nimm den Quest-Designer. Ich glaube, es war sogar eine Quest-Designerin. Ich habe es nämlich schon mal gesehen, das Making-of. Du kannst sogar das alte Making-of nehmen, wieder zusammenschneiden, machst 430 draus, super. Dann. Jeder realisiert, wie toll CDPR ist, wie toll Quest-Design ist, was für einen tollen Job sie gemacht haben und alle sind happy. Und wir sehen noch ein bisschen mehr Gameplay.
Würde ich auch so unterschreiben.
Oder mach
Ganz
dann
klar,
zumindest
ehrlich
nochmal
gesagt.
sowas zu den Kostümen oder zu dem Aufwand, weißt du, wie sie das eingespielt haben. Kannst da zum Beispiel auch nochmal die Musik droppen. Ich habe ja überhaupt nicht verstanden, warum du am Anfang, der ganze Con beginnt mit dem bekanntesten Lied, was aber nur die Gamer kennen.
Interessanterweise schon, oder? Ja. Wo ich sagen muss, die Musikstücke waren wirklich gut gemacht.
Es war super. Kann man
Also,
auch,
klasse.
ne, also jeder kann auch noch mal die Band, ne, gibt es sehr viele Live-Momente. Es ist ein toller Score, wirklich super, super, super Score. Aber jeder, der nur die Serie kennt, kann damit nichts anfangen.
Das ist, ne, die Sache ist, dass es eben dieses Mischmasch von CD Projekt und Netflix war. Die haben versucht, die Gamer und die
Aber
Seriengucker gleichzeitig
Tim,
anzusprechen und nicht realisiert, dass das auch eine
dann
getrennte
fang doch an mit
Zuschauerschaft
Toss a
ist.
Coin to Your Witcher und mach dann
Ja,
später Silver for
genau.
Monsters. Dann hast du zumindest die Serienpeeps noch, weil die Gamerpeeps werden die Serie ja höchstwahrscheinlich gesehen haben. Die
Oder
Serienpeeps.
als Überleitung einfach zum Gaming-Teil. Ne,
Oh.
du kannst die Sektionen damit besser trennen, denke ich auch, ja.
Ne? Und ich kenne auch viele, auch so bei der E3, bei den ganzen Präsentationen, die natürlich immer skippen, wenn Musik kommt. Ich muss auch sagen, mich nerven die Musikteile meist auch. Hier hat es mich nicht genervt, aber ich kann verstehen,
Weil sie
warum.
gut sind, wirklich. In diesem Fall muss ich sagen, weil es einfach auch sehr schön live war, wie sie da gespielt haben. Also man hat einfach rausgehört, dass sie es können. Und schön atmosphärisch. Also definitiv nichts gegen die Stücke selbst. Die Platzierung ist eine andere Sache, ja.
Und da würde ich sagen, also final, ich glaube, jeder, der die Games nicht gespielt hat, wird spätestens raus gewesen sein, als die Entwickler über E3 1995 gesprochen haben. Spätestens werden die weg gewesen sein im Livestream.
Das ist sehr gut möglich. Ich würde da gerne mal, man würde da gerne mal so ein bisschen so Live-Zahlen zu sehen, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja. Und ja, für die reicht es dann später, wenn sie sich den Infogehalt nochmal angucken. Oder wenn das Ding durchgelaufen ist in dem Stream. Das ist dann natürlich auch die andere Sache. Ne? Wenn das Ding durchgelaufen ist, ist auf YouTube oder Twitch nochmal guckst und als Recap guckst, dann skippst du das halt einfach.
Aber kurze Info dazu. Ich meine, dass YouTube nicht die Timestamps gesetzt hat. Geschweige denn.
Ich habe keine gesehen.
Nee. Da waren keine Timestamps drin, was du jetzt ja auch machen kannst im Stream, ne, unten. Und es war auch keine Beschreibung drin in der Beschreibung, wo ich dachte, ganz ehrlich, mach doch da zumindest eine Beschreibung rein.
Ist was ich erwarten würde von zwei Firmen in dieser Größenordnung. Ist nicht, dass du da nicht jemanden gehabt hast, der da mal eben die Timestamps markieren kann. Also, das musst du schon nicht gewollt haben,
würde ich auch sagen. Und deswegen widerspricht es dem, was du gerade sagst, im Sinne von, dass wenn ich es mir nachher anschaue, ich ja einfach skippen kann, wenn mich die CDPR-Boys nicht interessieren. Aber nein, de facto, klar, kannst du es vorspulen, aber es wird dir nicht leicht gemacht, sagen wir so.
Da musst du rumsuchen und wer macht das schon gerne?
Naja, aber kommen wir nochmal zu einem Punkt, und das fand ich auch ganz interessant, wo Sie so ein bisschen sehr drauf rumgeritten sind. Wir kommen zurück zur Serie. Verzeiht, liebe Nicht-Gamer da draußen, die noch dabei sind. Vielleicht haben wir die auch schon längst verloren.
Ich habe immer kein Weiß. Wir machen genau das exakt, das gleiche Muster.
Es gibt keine Timestamps. Genau, wir kopieren einfach nur. Dann gibt es noch einen zweiten Stream, wo wir nur ganz kleine Änderungen dran vornehmen. Nein, aber was sozusagen zurück zur Serie, was ja sehr oft auch nochmal betont wurde, ist, dass wir jetzt endlich nach Kaer Morhen kommen. Also auch wieder eine Sache, wo natürlich die Gamer wissen, worum es geht, ne? Die eigentliche Basisburg der Witcher. Wie hat dir das gefallen? Also wie sie es präsentiert haben und wie hat dir nachher auch natürlich der Look und Feel von Kaer Morhen gefallen?
Das ist ja das Erste, was einem dann ins Auge sticht bei den Bildern, der Look von Kaer Morhen. Und da muss ich sagen, ist ein sehr schickes Set gewesen. Ich find's auch cool, dass sie das so in ihr eigenes Set mit eingebunden haben, so ein bisschen vom Design her. Sie hatten da ja auch viele Gimmicks aus Kaer Morhen in ihrem eigenen Set. Die haben das ja auch so ein bisschen so aufgebaut. Sie hatten ja auch ein, zwei Räume da. Und ich muss sagen, es sah wirklich cool aus. Das ist auch dann wieder der Teil, wo ich wesentlich mehr dran war, weil ich einerseits wusste, es spoilert mich nicht wirklich. Das ist ja eh auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man in sowas reinguckt. Man will ja auch nicht zu viel. Da passen sie zwar auf, aber man will ja auch selbst trotzdem nicht zu viel mit Sachen gespoilert werden, weil man vorher ja auch nicht weiß, wie viele Infos geben sie wirklich preis. Das ist, finde ich, dann eher so ein, wie würde man es auf Englisch ausdrücken, so ein Safe Space gewesen. Ne? Du weißt ganz genau, da wirst du nicht zu sehr gespoilert und dann kannst du wirklich auch mal gucken, wie sie es machen. Ich fand es ganz interessant, muss ich sagen.
Kannst du dir vorstellen, wie ich das Set fand?
Ich hoffe nicht langweilig. Also das ist gerade zu den Sachen, die mir wirklich gefallen haben, weil ich es cool fand, muss ich sagen.
Und es freut mich sehr, das zu hören von dir, weil ich glaube, ich bin da einfach extrem picky und schwierig. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand, es sah viel zu klein aus. Also für mich ist Kaer Morhen, klar, ich meine, in Spielen sehen solche Sachen ja immer zu groß aus, finde ich. Aber die Halle in Kaer Morhen, für mich ist das fast eine Halle wie in der Kirche. So habe ich sie mir vorgestellt. Und jetzt war ich doch sehr enttäuscht, wie klein sie war, auch von den Seiten her. Also ich fand, es war wirklich eine ziemlich, ziemlich kleine Halle. Und was mich halt immer stört, aber da bin ich, glaube ich, auch irgendwie fast allein auf weiter Flur, ich finde, es sieht halt sehr künstlich aus, immer das Set. Also du versuchst nicht, diesen bisschen naturalistischen Look von Game of Thrones hinzukriegen. Den, finde ich, haben sie sehr gut hinbekommen, sondern du machst das halt immer sehr artifiziell. Wir sind jetzt in Fantasy. Und das fällt dir auch bei jeder Kerze und jedem Fake, weißt du, Plastik dort und Plastikwachs und nachgezimmerten Tischen und die Beleuchtung vor allem, fällt es dir halt sofort auf. Und das finde ich halt immer wahnsinnig schade, weil ich immer denke, heutzutage kannst du auch gerade speziell bei der Beleuchtung sehr viel machen, was sozusagen natürlich eine künstliche Beleuchtung ist, die aber aussieht wie Natur. Und ich finde, das machen sie null.
Ich überlege gerade, hatten sie denn so einen Blend aus wirklich fertigen Szenen oder auch Führungsszenen? Weil ich meine, es gab doch auch mal ein paar, sie hatten noch so ein paar Onset-Szenen davon.
Genau, wir haben im Trailer auch ein paar Szenen gesehen, wo dann die Witcher alle so, ne, auf den Bänken sitzen und trinken und irgendwie, ich weiß nicht, Siri kommt dazu oder so. Also wir sehen schon richtig, ich wollte gerade sagen Gameplay, nein, wir sehen Serienplay, Serien-Szenen.
Original-Szenen aus der Serie, ja.
sorry. Und wir sehen natürlich dann so Stills, auch diese bisschen beweglichen Stills, wie du sie gerade nanntest, ne, die sich bewegen, also wo das Kerzenlicht irgendwie flippert. Also wir haben es eigentlich in der Art und Weise gesehen, wie wir es nachher auch in der Serie sehen würden.
Dann, ja, ich muss so sagen, man hat ja auch, sie haben es aber auch ein bisschen mit dem Spielset gemischt. Das, ich meine, weil ich weiß, irgendwas habe ich im Kopf gehabt, dass sie auch so eine Mischung hatten. Und ich meine, die hatten auch das ein bisschen mit Bildern aus dem Spiel gemischt, während sie das präsentiert haben. Was natürlich auch den Eindruck immer so leicht verwässert. Du hast so beide Szenen nebeneinander ein bisschen. Generell weiß ich, wie aufwendig so ein Riesenset ist. Da muss ich aber auch sagen, die Frage ist, wie konnten sie das überhaupt rauffahren, diese Season? Und ich fand nämlich, dass allein vom Budget her, fand ich, war die erste Season, auch wenn sie finde ich, gemischte Eindrücke gemacht, qualitativ so vom Set-Design her. Gerade einfach, was am Budget gebunden war, weil ich glaube, so riesig war es nämlich wirklich nicht. Und dann ist die Frage, was kannst du aus diesem Care-More-Hand dann machen? Und zum Beispiel, einige Set-Pieces, fand ich, waren richtig gut designt, wie zum Beispiel dieser Wand oder dieser Baum, an dem die Witcher die Amulette der gefallenen Kameraden hingen. Da haben sie auch so Nahaufnahmen gehabt. Die, fand ich, sind ziemlich schön gelungen gewesen.
Wir kommen da nicht zusammen, Jim. Sorry.
Ich weiß es nicht. Ich habe damit kein Problem. Ich bin auch jemand, der Sachen schnell künstlich. Ich muss sagen, eigentlich finde ich sowas schnell künstlich. Hier fand ich es nicht so, hat es nicht so herausgestochen.
Nee, das meine ich ja. Also ich bewerte das gar nicht. Finde ich interessant. Also finde ich unheimlich schön, dass es dir gut gefallen hat. Und ich denke, dass es dann auch sehr, sehr vielen sehr gut gefallen hat. Finde ich wirklich toll. Ich bin da, und ich weiß es ja selber, ich bin da ein bisschen eigen. Ich mag diesen artifiziellen Look überhaupt nicht. Ich hoffe, es wird nachher in der Serie vielleicht besser aussehen. Vielleicht sind da auch noch ein paar andere Filter drüber. Ne? Kann natürlich auch sein.
Genau das ist was eben du die sagst. Sache. Die Beleuchtung wird wahrscheinlich auch anders aussehen. Gerade Teaser- und Trailer-Material ist nicht immer das Final-Material. Davon muss man dann auch mal aussehen. Wenn diejenigen, die produzieren, die präsentieren es jetzt. Und momentan, wenn das im Dezember rauskommt, kannst du davon ausgehen, dass noch viel Post momentan ist.
Also
sie haben wirklich viel Post-Production.
Müssen wir schauen, genau. Aber nochmal zu der Info auch. Sie hatten ein ziemlich hohes Budget für die erste Staffel. Also das war weit höher als Game of Thrones erste Staffel. Ich glaube, es ging in die 100 Millionen für 8 Folgen. Also sprich über 10 Millionen Budget pro Folge. Und da muss ich sagen, fand ich, waren viele Entscheidungen bei Game of Thrones sehr viel klüger. Also gerade auch, was die Kampfszenen angeht, was die Sets angeht, was die Kostüme angeht, also gerade so die, also auch was das Handwerk angeht, ist, glaube ich, sehr, sehr klar, dass ich die Produktion von vor 10 Jahren, Game of Thrones Staffel 1, die auch sehr klein war, also im Vergleich, ne? Also was die Sets und was das Budget anging, das war wirklich ja noch im kleinen Fall, fand ich, war sehr viel gelungener als Witcher. Aber ich weiß, dass ich da sehr viel anecke und das ist halt eine persönliche Meinung. Und wie gesagt, ich gehöre zu denen, die lieber naturalistische Sets hat, auch bei Fantasy, weil ich immer, sobald ich da diesen Plastikbaum sehe, komme ich sofort raus. Sorry.
Ist halt, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich ein bisschen auch an Videospiel-Look inspiriert haben, der ja per se natürlich künstlicher aussieht.
Aber jeder Baum in Witcher 3 sieht besser aus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ganz ehrlich, jetzt würde ich es am liebsten nochmal angucken, die Bilder, um wirklich überzeugt zu sein von der einen Richtung oder der anderen, muss
ich sagen. Nein, ich bin da picky und ich weiß, aber erinnere dich doch dran, weiß nicht, Brokilon oder so, das waren einfach so Plastikbäume, weißt du, die dann so hin und her gewedelt wurden. Also ich bin so ein bisschen, ich bin da einfach, glaube ich, auch voreingenommen und ich weiß es selber. Aber ich finde generell gut, Tim, wirklich, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass es dir gefallen hat und das ist ja das Wichtigste, weißt du? Ich schätze ja deine Meinung auch sehr.
Ist der Ersteindruck vor allem auch, ist dann auch so die Sache und die Frage ist auch, ob man sowas auf einer echten Burg oder in einem Set dreht.
Nein,
das ist wahrscheinlich
nicht.
Dann auch der Unterschied, den du dann auch in der Authentizität
hast. Ja, aber denk doch mal dran an Game of Thrones, erste Staffel, die große Halle in King's Landing. Das Set sieht dreimal so groß aus wie Kaer Morhen, ist aber indoors. Das steht in Belfast, das Ding. Ich war ja sogar drin, ich durfte ja das mal besuchen. Und du hast einen Marmorboden im Set. Und die Halle ist, weil das ja eine Schiffsschraubenfabrik oder sonst auch immer war, die ist, ich weiß nicht, irgendwie 10 Meter hoch. Und es ist Wahnsinn, wenn du da drin bist. Es ist riesig. Und die Säulen sehen sogar echt aus.
Das am Ende nicht zu machen, ist halt natürlich auch, ist immerhin klar, das ist eine Sache, wie viel Aufwand man letzten Endes betreibt.
So, und dann, wie gesagt, ich hacke da sehr drauf rum. Vielleicht muss ich auch einfach akzeptieren, dass Game of Thrones sehr, 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 sehr gutes Set-Design und Kostümdesign hat. Ne? Und das ich auf jeden Fall. Daran einfach natürlich vieles messe. Und ich natürlich dann immer so ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich das nicht sehe.
Witcher hat das auch nicht überall. Also ich muss sagen, ich meine, das war ja auch, ich hatte ja auch genug Schwierigkeiten mit Teilen, mit Sachen aus der ersten Season, auch was den Look anbetrifft. Nur was ich da schon den Eindruck hatte, ich fand die Sets unterschiedlich gut, auch wirklich, auch die Bilder unterschiedlich gut. Ich muss zum Beispiel sagen, wenn du das nachher in dem Interview, das eine Still gesehen hast, das auf dem Pferd, dieses Schneeset-Still, der Director of Photography hat da schon einen echt guten Job gemacht. Du musst da sehen, also das kommt immer darauf an. Ich finde, einige Sachen sehen richtig, richtig gut aus.
Und das ist so witzig, weil ich guckte das Bild aber an so und dachte mir so, das sieht total künstlich aus. Also ich sehe, dass es...
Fandst du das? Da muss ich sagen, das fand ich absolut nicht künstlich. Also es gibt Bilder, die sehen sehr künstlich aus, aber ich finde, klar, du kannst mit Schnee immer dick auftragen in dem Sinne. Aber ich fand nicht, dass das, ich habe extra auf Ecken und Kanten geachtet, ob es irgendwo nach Set aussieht. Und ich fand, das sah eben nicht nach Set aus.
Na gut, ich sehe natürlich sofort, also sorry, ich achte da einfach drauf. Ich achte ja immer zuerst auf den Boden. Und der Boden sieht halt genau aus, und du siehst dann die Stapfen von dem Pferd, wie als ob das Pferd halt im Kunstschnee steht.
Das Problem war da auch, dass sie das im Sommer, also viele Schneeszenen haben sie im Sommer
gedreht. Ja, das siehst du sofort.
Habe ich gehört jetzt. Und das ist auch schwierig.
Das ist auch schwierig.
Aber das ist auch so ein Drehplan. Was machst du denn dann? Du kannst das dann auch
nicht. Nein, und erinnere dich, ich meine, bei Game of Thrones hatten wir ja diese ganzen Schneefirmen. Es war doch eine deutsche Schneefirma, die da alles eingesprüht hat, weißt du? Also es kommt auch immer darauf an, welche Art von Kunstschnee du nimmst am Set. Und gerade bei Schnee bin ich auch ganz picky. Aber ich glaube, Tim, wir müssen aufhören, weil ich da wirklich so tief und mich aufrege über so kleine Details, aber ich weiß, das sind 0,0001% der Leute.
Gut, ja.
Aber deswegen, also ich bin gespannt, ich bin weiterhin, wie gesagt, ich freue mich auch drauf auf den Look und auf den Feel, und ich überlege gerade, haben wir noch etwas? Ich wollte noch ganz kurz reingehen. Im zweiten Stream sind noch Sachen erwähnt worden, die wir noch nicht genannt haben. Wie gesagt, keiner weiß, warum das im zweiten Stream umgeändert wurde. Ich habe es nochmal rausgeschrieben, es gibt noch eine neue Comicbook-Reihe, Ronin World heißt sie, glaube ich, ne? Wir haben ja auch schon anfangs kurz angedeutet, dass vieles so hier auf, ne, die Ronin-Figuren auch, wo ich mich frage, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen Cultural Appropriation?
So, da muss ich nämlich sagen, das ist das, was ich auch nochmal selbst angebracht hätte. Ich habe mich gefragt, wie passt denn das jetzt ins Witcher-Universum? Müsst ihr mir mal erklären, also rein, wenn ich out of context die Zeichnung oder auch die Figuren jetzt davon sehe.
Ach, danke, dass du das auch nicht verstanden hast, weil ich immer dachte, klar, ist vielleicht ein großer Fanfic oder so, weißt du, dass die jetzt Yennefer und Geralt irgendwie in so eine Japan-Samurai-World packen.
Und gerade das ist ich als jemand, der sehr an den kulturellen, japanisch-kulturell angehauchten kulturellen Geschichten interessiert ist, muss ich sagen, ich fand das nicht passend einfach.
Ach, danke, dass du
das und ich habe mich einfach nur gefragt, wie das da reinpassen soll, ja.
Und ich fragte mich,
konnte ich auch nichts anfangen.
Und ich fand ja immer schön an der Geralt, an den Büchern auch, das spielt ja in so einer slawischen Welt, ne? Also auch die Monster und sowas, die Märchen, die wir immer wieder erwähnen, das ist ja eine sehr slawische Welt. Und das fand ich immer sehr schön, dass wir in dieser Welt sind. Und dann dachte ich mir, warum geht er jetzt nach Japan? Das hat doch damit eigentlich zero zu tun.
Es war ein bisschen geht ein bisschen Richtung Neo dann. Der nennt sich das schwer. Das ist der Gaijin, der dann nach Japan zieht, also um Samurai zu werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Inhalt des Comics dann ist.
Und ich kann es ja auch verstehen, weil Geralt hat ja so ein bisschen was von einem Samurai. Ne? Er reist umher, er ist ja so ein Assassine, oder wie heißt es hier, so ein Söldner, ne? De facto gegen Monster. Also,
ja, er wäre so ein Ronin wahrscheinlich am ehesten, würde ich sagen.
Und das hat ja schon Sinn, aber trotzdem habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht wissen wir es einfach nicht, Tim. Vielleicht ist das sozusagen der größte Fan-Favorite-Scheiß.
I don't know. Also das kann ich auch nicht genau sagen. Es war ja auch nur kurz drin, letzten Endes. Aber eins der vielen kurzen Sachen, wo man sich nicht so sicher war, wer das wie einordnet. Es war zumindest wieder etwas recht Nischiges auf jeden Fall.
Und dann haben wir noch ganz kurz gesehen von einem Brettspiel, was da kommen soll. Wir erinnern uns ja auch, Game of Thrones hat ja auch ein sehr erfolgreiches Brettspiel. Was mich noch ein bisschen gewundert hat, das waren dann alles so Kickstarter-Kampagnen, wo ich dachte, muss das denn wirklich über Kickstarter finanziert werden?
ganz ehrlich, wahrscheinlich, weil sie wissen, dass, sie das, dass das funktioniert. Das Budget oder sagen wir mal so, dass das, wenn es je nachdem, wo über welchen Verlag oder ob es über CD Projekt selbst oder je nachdem, von wem das jetzt ausgeht oder Netflix, natürlich haben die das Geld, sowas zu finanzieren.
Und dann frage ich mich, Tim, warum mache ich denn heute eine, also klar, ich verstehe, warum Kickstarter, weil das wichtig ist, ne? Die Leute zahlen vorher, du musst dann erst später liefern, sie kriegen dann, ne, du hast den Buzz dazu, bla bla bla, es wird dann erreicht, du kannst die News noch rausbauen. Also ich verstehe die Funktionalitäten einer Kickstarter-Kampagne. Aber nochmal, gerade wenn du jetzt ein großes Unternehmen bist, warum? Also ich finde es immer so komisch, ich sitze dann immer davor und denke, ich würde das Brettspiel gerne spielen, aber ich gebe euch doch nicht jetzt schon irgendwie $70, damit ich in 2 Jahren Brettspiel spielen kann. Macht das gefälligst selbst.
Ich denke mal, die checken damit ihre Fans einfach auch mal schon mal ab mit dieser Kampagne, wie viele Leute überhaupt Interesse an einem Boardgame haben. Und wenn die Kickstarter-Kampagne nicht genug Leute zusammentrommelt, ich weiß nicht, was, die werden irgendeine Rechnung haben, wo sie sagen, so und so viel Prozent sind bei Kickstarter dabei, dann können wir uns so und so viel Prozent auch nochmal draufrechnen, die das Spiel dann so kaufen, die nicht zu Kickstarter gehören. Und ich glaube, die Fühlen stecken da einfach die Fühle aus. Sind da nicht genug, wird das Ding eingestampft.
Aber nochmal, also kann ich verstehen, wenn du jetzt eine kleine nischige, wenn du jetzt Geralt in Ronin World im Brettspiel mit statt Würfeln mit Stöckern machst. Okay, kann ich verstehen, mit Mikados, weißt du? Dann mach bitte eine Art von, weißt du, Kickstarter-Analyse, ob das funktionieren wird. Aber wir reden jetzt über ein normales Brettspiel. Also was wirklich ja, Brettspiel zu Witcher hat ja auch eine genügend große Masse. Wir haben Brettspiele zu jedem Scheiß.
Das gut ins Universum, durchaus eben.
Ne? Ich freue mich jetzt auf das Brettspiel zu, wo du Whisky-Destiller bist. Und das ist eine Kickstarter-Kampagne. Und das kann ich verstehen, weil ich glaube, Whisky-Destiller, nerdy Whisky-Fans als Brettspiel, kann ich verstehen, dass du sehen willst, ob du da deine, ich weiß nicht, 5.000 Leute zusammenkriegst oder 10.000. Aber Witcher-Brettspiel, Tim.
Es ist ein großes Fantasy-Franchise. Da hast du die Fanbase.
Also ich für mich, immer wenn ich sehe, das ist eine Kickstarter-Kampagne, habe ich schon keinen Bock mehr.
Ja, aber das Kickstarter ist wahrscheinlich auch ein komplett Sachen über Kickstarter finanzieren, ob man es muss oder nicht, ist das wahrscheinlich jetzt auch. Es ist ein komplett eigenes Thema, denke ich auch wirklich, weil da könntest du dich in alle Richtungen drehen letzten Endes und argumentieren, warum man das machen könnte, sollte oder auch nicht sollte. Ist wahrscheinlich an sich ein komplexes eigenes Thema. Von daher, ich weiß nicht, sie haben es auf jeden Fall nicht nötig, das kann man nochmal sagen. Ne? Also ich weiß gar nicht, von wem es jetzt direkt kam, aber ob es CD Projekt oder Netflix ist, die da groß die Finger mit im Spiel haben. Wenn sie wollten, müssten sie es nicht. Ich nehme einfach an, die checken ab, wie groß das Interesse ist, einfach mal vorher, weil sie sich vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, wie viel sie davon loswerden und ob es sich lohnt.
Ich bin grantig, aber ich merke schon, ich habe hier viele grantige Themen. Kommen wir weiter. Kurze witzige Geschichte. In dem Cam Mohan-Teil war ja noch ganz kurz, so ganz, ganz kurz, wo ich dachte, wie schade, so ein kleines Stunt-Special, wo du so zwei Dudes saßt in diesen grünen Stunt-Anzügen.
Die Greenscreen-Dudes, ja.
Das war ja niedlich. Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, die sprachen auch Polnisch und Untertitel und es ging irgendwie ganz, ganz schnell. Ich habe keinen Plan, worüber die geredet haben, aber es war so niedlich und so witzig. Ne? Sie liefen da mit so einer, ich weiß nicht, mit einem Stock rum und sowas und du saßt das Set. Süß, sweet, mehr davon.
Die haben so Monsterkämpfe unter anderem simuliert.
Genau, mehr
das
davon.
Das ist das, wenn du so mit so einem Stockmonster rumrennst im Greenscreen, dann simulierst du, glaube ich, in erster Linie einen Monsterkampf.
Toll.
Also, oder sagen wir mal irgendwas, was CG-animiert ist, mit dem der Schauspieler kämpfen soll.
Aber wirklich, da denke ich doch wirklich statt irgendwie, ich weiß, glaube, es war nur 30 Sekunden lang, wenn überhaupt, darüber 3 Minuten. I take it.
Ich nehme an, das ist persönlicher Geschmack. Ich fand es auch jetzt nicht uninteressant. Von daher, muss man immer, es ist schwierig zu sagen, ne? was das ist, es ist halt einfach eine Frage der Themenauswahl. Ne? Was willst du drin haben, was nicht? Ich weiß nicht genau, es ist schwierig jetzt auch im Nachhinein zu sagen, wie gut was angekommen ist bei den Leuten.
Genau, und natürlich wir immer aus unserer persönlichen Einschätzung. Und genau, ich liefere noch kurz nach, das Mobile Game kommt schon am 21. Juli. Also schon in einer guten Woche kommt es raus, wenn ihr da
das war recht fix, genau. Das war
auf Monster Hunting geht. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Es wurde auch immer wieder so angeteased, ne? Nur noch 2 Stunden für Henry Cavill im Interview.
Dann kommt er.
Dann das Henry Cavill Interview. Und ich muss sagen, um es kurz zu machen, interessantes Interview. Nett, nerdy, sehr nerdy. Cavill hat seine ganzen Nerdtum da rausgelassen. Moderator war sehr, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Würde ich auch sagen, lohnt sich anzuschauen.
Ja. Das kann ich so schreiben, weil jetzt, ich muss gucken, knapp eine Stunde um plus minus 10 Minuten, glaube ich, so.
Oh, ich glaube kürzer, oder?
Also, es war recht lang.
Ach, wirklich?
Also, ich könnte auch 50 Minuten, aber 50 Minuten war es bestimmt, glaube ich. War recht umfangreich, was das immer drin. Den Moderator fand ich auch gut. Ich war ja nicht so ein Fan von der ersten Moderatorin, weil die manchmal ein bisschen sehr nervös wirkte und manchmal super schnell Sachen rausgeblubbert hat. Bei dem zweiten, der war ein bisschen überlegt, der war auch so ein bisschen, hast du ihm auch so ein bisschen den Fanboy angemerkt, aber auf eine angenehme Weise. Der hat sich ganz gut gefangen, was seine Fragen anbetraf, fand ich. Gut gemacht. Ich meine, unser guter Geralt ist halt einfach, Henry ist ein sehr charismatischer Schauspieler auf jeden Fall. Und auch wirkt recht natürlich in diesen Interviews, muss ich sagen.
Oder so. Und er passt ja auch wirklich perfekt, weil er ja wirklich immer gesagt hat, wie sehr er Witcher 3 liebt, wie oft er dieses Spiel gespielt hat. Er hat ja aktiv wirklich dafür gekämpft geradezu, durch zig Kämpfe, um diese Rolle spielen zu dürfen. Also das ist nicht irgendwie jetzt hier erstunken und erlogen oder fake vorgegeben. Er hat nochmal erzählt, dass er jetzt irgendwie Deathmatch nochmal spielen will, ne? Also die schwierigste Variante. Ja. Wirklich, also sehr, sehr, sehr sympathisch. Wenig zur Serie. Ich glaube, er durfte auch nicht viel verraten, aber jeder, der jetzt irgendwie auch nicht so viel mit den Games anfangen kann, guckt euch und hört euch Cavill an. Einfach wirklich, wirklich sympathisch.
Ich fand es interessant, dass er auch mit den Spielen komplett angefangen hat. Ich glaube, er hat gesagt, Teil 2 hat er gespielt und dann Teil 3 richtig und dann erst zu den Büchern darüber gekommen ist. Was ehrlich gesagt jetzt auch der denke ich mal, am meisten verbreitetste Weg gewesen sein wird für Leute, die das jetzt geschaut und gelesen und Witcher in irgendeiner Form konsumiert haben. Die meisten werden mit den Spielen angefangen haben, dann, wenn sie noch weiter wollten, mit Interesse für die Bücher entwickelt haben, dadurch. Und dann sich die jetzt, weil natürlich auch allein chronologisch die Serie später kam, die Serie geguckt haben.
Das ist auch,
ich denke, das ist die exakte
Reihenfolge. Das ist the way, ist auch mein Weg.
Ja, bei mir ehrlich gesagt, bei mir ja auch. Ich habe damals, im Vergleich zu ihm, habe ich schon mit dem ersten Witcher angefangen, was ich damals auch schon cool fand. Von daher bin ich seit früh dran gewesen. Bei ihm hast du es einfach angemeldet. Die Geschichte, wo er sagte, er sitzt in einem Flugzeug und wollte nicht aussteigen, weil er noch das Ende von dem Buch lesen musste. So
süß.
Man glaubt es ihm auch einfach. Also, ey, das ist nichts, man merkt, dass das nichts ist, was er erfinden muss.
Ich fand das Niedlichste, wie er nachher sagte, er war am Set und er konnte die ganze Zeit, guckte er auf diesen Leuchter und dachte immer irgendwie nur an irgendeine Burg, was war das? An eine Fortress aus Warhammer.
Aufs Warhammer, ja, und Warhammer ist ja jetzt auch nicht. Es ist ein beliebtes Fantasy-Franchise, aber auch nicht was alle wirklich kennen, groß. Es gibt viele Spiele und es ist ein riesiges Universum, aber diese Eintrittsschwelle ist so groß, dass es nicht viele wirklich dann wirklich kennen.
Und so niedlich, dass er meinte, er konnte mit keinem sprechen am Set, weil er wusste, dass keiner es schnallt. Und er saß immer da unter der Warhammer-Fortress. Ich fand das total niedlich. Also wirklich, Chapeau, würde ich auch ehrlich gesagt, wenn ich Netflix nochmal einzeln veröffentlichen.
Das Interview ist, glaube ich, allein auf dem
ist es da? Achso.
Netflix-Channel haben sie es. Guck mal, 45 Minuten.
Ach, du hattest so recht, okay.
Das ist die Netz. Da haben sie es auf dem YouTube dann auch. Ja, haben sie auch einzeln gemacht. Ich finde, kann man auch gut, funktioniert auch super.
Ach, dann habe ich es einfach nur nicht gesehen, sorry. Okay, vielleicht war es auch noch nicht, ne?
Nee, das haben sie nachher, das haben sie nicht sofort. Nee, wäre auch schön blöd, wenn sie jetzt erst das Video hochladen und dann das ganze Event. Die wollen ja, dass die Leute eher das Event gucken und dann vielleicht nochmal das Interview extra oder so.
Genau.
Das funktioniert ja auch. Finde ich, es war informativ. Jetzt für die zweite Season an Season durfte ja einfach auch nicht viel. Das erwartet man ja im Grunde auch nicht. Ne? Dass jetzt die großen Spoiler da kommen, will man ja auch letzten Endes gar nicht. Aber so eine Mischung aus netten Anekdoten und seine Casting-Geschichte ist ja auch wirklich eine interessante letzten Endes. Das ist ja auch nicht die typische gewesen, vor allen Dingen, weil er ja auch tatsächlich zuerst abgelehnt wurde und finde ich ganz spannend erzählt auf jeden Fall. Und man merkt ihm einfach an, dass er Bock auf die Materie hat.
Total.
Und dass wenn diese Leidenschaft schon da ist, weil es gibt so viele Schauspieler, die ihre Quellen, die adaptiert werden, vorher nicht kennen. Das ist ja auch nicht schlimm. Nicht jeder kann alles kennen und wissen. Und viele kriegen ihre Agency dann letzten Endes ihre Rollen. Aber es ist immer schön, jemanden zu sehen, der vorher das schon kannte, vorher Interesse dran hatte und dementsprechend auch eine gewisse Leidenschaft da mitbringt in das Projekt. Und das merkst du ihm einfach an.
Oder jemand, der überhaupt die Bücher liest. Also wir können ja mal so in den, ich glaube, mittlerweile 100 Interviews gucken von Game of Thrones Content mit Game of Thrones Schauspielern und Schauspielerinnen. Also Ja, also selbst nach dem Erfolg von Game of Thrones war da recht wenig, sag ich mal, Fantasy-Buchleser drunter.
Ist ganz ehrlich, mich würde da mal so ein richtig schöne, ich bin ja nicht so, nicht zwangsläufig der Statistikmensch, aber mich würde mal gerne sehen, weißt du, so alle Schauspieler und dann die Büchernummern oder Bücherzahlen mit Haken dran, wer hat welches Buch schon gelesen. Würde mich ernsthaft interessieren.
Also ich weiß, ich habe die Frage anfangs immer gestellt und ich würde behaupten, also jetzt rückwirkend kann ich es auch nicht mehr sagen, aber ich würde sagen, 90-95% haben maximal die Kapitel zu ihrem Charakter gelesen, was ich auch sinnvoll finde, klar. Aber da war, glaube ich, keiner, wenn ich mich recht erinnere, dabei, der die kompletten Bücher gelesen hat.
Ja, und gerade dann ist das, wenn du mal überlegst, was das wird, je nachdem, wie bekannt die Bücher sind, kann sowas ja auch durchaus die Norm sein. Und dementsprechend ist es schon was Besonderes, dass er da so dran ist. Hat wie gesagt, viele kleine, auch nette Sachen, wie über seine Perücke erzählt hat, dass er die sich nicht nachher trauen würde, das Ding nach Hause zu nehmen. Ich will nicht wissen, was so ein Ding dann kostet, wenn er sagt, dass, wenn er als Schauspieler, der sicherlich keinen kleinen Geldbeutel hat, sagt, ich traue mich da nicht, das Ding nach Hause zu nehmen, weil es so wertvoll ist.
Ich glaube, die sind sogar versichert.
Ja, scheiße, da musst du mal überlegen, was das Ding wert sein muss dann. Vor allem, die werden ja auch dann nicht mehr als gleichzeitig, wenn er sagt, Designerin davon, die hat das Ding täglich mit nach Hause genommen und gepflegt und bearbeitet, dann haben die wahrscheinlich auch nur eins. Weißt du, das Ding, ich finde, das und witzigerweise, jetzt haben sie es nochmal gesagt und ich muss sagen, ich fand nämlich auch die ersten Promo-Bilder sahen nach Winnetou-Perücke aus und das Ding ist besser geworden und da haben sie echt recht.
Total.
Später sieht die Perücke besser aus tatsächlich und das, wenn du jetzt mal hörst, es liegt daran, dass sie das jeden Tag das Ding bearbeitet hat und dass sie jeden Tag besser aussah.
Ich quasi. Sehe so eine Lady zu Hause auf der Couch sitzen und immer dieses Ding kämmen, weißt du?
Ja. Du, das wird dir gemacht. So ähnlich hat es wahrscheinlich gemacht.
Ja, also Perücke, wie gesagt, ich hatte auch wenig Ahnung von, aber mit Echthaar und Co. und gerade mit Grau, also ich schätze mal schon, dass sie mindestens 2 oder 3 Varianten haben, falls er da irgendwie Kaffee auf seinen Kopf kippt oder so, weißt du, werden sie schon mehr am Set haben. Aber die sind, also ja. Ich weiß, dass mittlerweile auch so auch Perücken halt, wie gesagt, versichert werden von Künstlern.
Ja, ja noch eine coole Geschichte war ja auch, wo man auch, da musste die Perücke ja 100% auch mitleiden, als er da in Joghurt und anderen Sachen, in aka Monstergedärme, da stand am Set und noch so ein bisschen die Geschichte erzählt hat, dass sein Hund irgendwie sich gerade eine Kralle ausgerissen hatte oder so, oder eingerissen hatte und er beim Tierarzt war und er dann da stand und schlechte Laune hatte so ein bisschen, so nach dem Motto, dachte, er hat sich Sorgen um seinen Hund gemacht und so ein bisschen die kleinen Geschichten hinter diesen Sachen. Wenn man diese Szenen dann nochmal sieht, irgendwann finde ich es immer nett, dann noch diese Hintergrundgeschichte dafür zu sehen.
Total. Also Best Dude Cavill, ganz klar. Kommen wir ein bisschen zum Fazit, bevor wir noch ganz, ganz kurz in den Episoden-Spoiler-Teil gehen. Vielleicht fange ich einfach an. Ich habe nämlich überlegt, wie hätte ich es gemacht? Und ich glaube, so hätte ich es gemacht. Und zwar hätte ich die...
Oh ja, verrat mal dein Layout, das würde mich interessieren.
Genau, so ganz grob. Ich habe jetzt keine Grafik erstellt, aber nur so ganz grob. Wir hatten 2 Streams. Und ich hätte die beiden Streams geteilt nach Serienfans und Gamerfans.
Sie haben die witzigerweise ja auch 2 Versionen gemacht. Warum dann nicht gleich so? Ja,
so, okay. Aber die sind, also nochmal zur Erinnerung, genau, die beiden Streams sind gleich, also hier Panel ist gleich, beide Panels sind gleich, Geralt of Trivia ist gleich und dann sind aber die Einspieler sozusagen einen Tick anders. Also CDPR-Background ist ein bisschen anders, du hast Studio Mir, ich weiß nicht, was dann weggefallen ist dafür, aber sie haben darin halt getweakt. Aber sonst haben sie den Grundaufbau mit den Panels und Trivia gelassen. Und ich hätte, glaube ich, am Anfang wirklich angefangen mit den Serienfans. Weil, ne, denk immer dran, ich denke CDPR, es ging jetzt ja weniger um Next-Gen-Witcher irgendwann am 19. November für PS5 und Xbox One X. Nein, es ging ja wirklich eigentlich um die größte News, die wir hatten an dem ganzen Event, WitcherCon, war ja, wann startet Witcher? 17. Dezember. Und wir sehen den kompletten Trailer. Ich möchte auch sagen, I called it in der Konfi.
Ja, ich glaube, ich habe dir auch noch wir hatten auch noch mal geschrieben, was sie beim Gaming fordern, dass sie wahrscheinlich so eine neue Version, die PS5-Version oder
was
eine
Auffolge vorstellen. Was meintest du? Also wir hatten de facto recht, es war voraussehbar und dann hätte ich wirklich den ersten Tag, den 19-Uhr-Part, also für uns Zeitverschiebung 19 Uhr am Freitag, hätte ich wirklich gemacht mit Serie. Ich hätte mit Toss a Coin to Your Witcher angefangen, gesungen von, ich weiß nicht, Jeske oder irgendwem anderen. Das erste Panel hätte ich genommen, aber ein bisschen zusammengestaucht. Also statt 30 Minuten hätte ich da locker irgendwie maximal 20 draus gemacht. Ich hätte die ganzen Gwen-Karten weggelassen. Klar, du kannst Community-Fragen nehmen, kann auch auf Gwen-Look sein, aber ich hätte das ein bisschen runtergespielt, dass es halt kein Con-Moment ist. Dann hätte ich, wenn ich Geralt of Trivia gemacht hätte, was ich nicht unbedingt gemacht hätte, hätte ich die Fragen sehr viel einfacher gemacht, auch für Witcher-Serienkenner. Ich hätte es aber eigentlich weggelassen. Ich hätte nach dem ersten Panel auch angekündigt, Startdatum und Trailer. Ich hätte noch ein bisschen mehr geteased, was die Monster angeht, vielleicht auch mit Spoilerwarnung, dass man vorspulen kann. Und dann hätte ich noch ein bisschen Background gezeigt, aber Background zur Serie. Also nochmal hier die Stunt-Dudes, vielleicht ein bisschen mehr Set-Design, Kostüm vielleicht auch. Ne? Sie haben jetzt ja viele Änderungen, Gott sei Dank, durchgeführt in Staffel 2. Finde ich, kann man ja auch mal sagen, hey, das hat nicht so gut funktioniert, aber wir machen es jetzt in der zweiten Staffel so und so. Finde ich ja immer ganz sympathisch, wenn man auch zugeben kann, ne? Lief jetzt nicht so optimal. Die Episoden hätte ich noch vorgestellt und dann wirklich mit Cavill geendet und das Ganze auf 1,20 zusammengebracht. 1,30 maximal, 90 Minuten. Und dann, ja, erster Tag.
Von der Zeit her.
Zweiter Tag genau andersrum. Ich hätte CDPR in den Vordergrund gestellt. Ich hätte sozusagen hier mit den Quest-Leuten angefangen. Ich hätte nochmal gesagt, wie toll die Zeit ist. Weißt du, vielleicht ein bisschen nochmal die Chefs, wie sie damals auf der E3 waren, aber ganz, ganz kurz, 5 Minuten. Ich hätte gesagt, hier, Next Gen wird kommen. Ich hätte sogar auch einen kleinen DLC vielleicht angekündigt. Weißt du, hier so Siri in Cyberpunk. Wie geil wäre das bitte? Das, worauf wir Fans seit Jahren warten, ne? Die Siri-Storyline in Cyberpunk. Wie geil wäre das gewesen, wenn da irgendwas zu gekommen wäre, irgendein Special, irgendeine tolle Animation, irgendwas. Dann hätte ich den ganzen CDPR-Kram, dort hätte ich auch Dark Horse, die Kickstarter, die Comics, die Figuren, die was auch immer alles untergebracht. Und am Ende hätte ich trotzdem mit Cavill geendet, komplett, weil das einfach war, er ein geiler Gamer-Nerd ist. Auch 90 Minuten, dann.
Du musst ja vor allen Dingen die Leute noch dran halten. Also im Grunde warten ja auch alle dann hauptsächlich, wenn sie, so haben sie ihn ja auch angekündigt letzten Endes, ne? Von daher, immer, er kommt, bald ist er da, noch eine Stunde bis zum nächsten Interview, bis zu einem Interview. Da haben sie sogar auch eingeblendet sogar, teilweise, meine ich. Mit in so und so 4 Minuten oder so kommt das Interview. Von daher, ja, damit definitiv aufhören, weil du willst die Leute so lange wie möglich dran halten.
Und ich weiß jetzt nicht, ob die Gamer-Dudes wirklich sich so sehr freuen auf Cavill, aber ich hätte es trotzdem gemacht, weil er einfach so sympathisch ist. Genug
Star-Power, genau. Denke ich, allein.
Absolut.
Doch.
Dann hätte ich hätte vielleicht sogar noch ihn irgendwie ein Level von Witcher spielen lassen oder so. Oder irgendwas Witziges. Oder ihn irgendwie, ich weiß nicht, eine Figur gegeben von Geralt. Oder weißt du, irgendwas Witziges hätte ich noch mit ihm und Geralt und dem Game gemacht. I don't know.
Man hätte dann noch ein bisschen was machen können, ja.
Weißt du, dass du vielleicht auch eine Geralt-Variante siehst, die das Gesicht hat von Cavill? Stell mal vor, Cavill hätte so überraschungsmäßig spielen können, sich selbst als Geralt.
Muss man aber fragen, wie gut kann man sowas machen. Aber einerseits, man hätte ihn und das Spiel definitiv, gerade weil er so viel Lust auf das Spiel hat und erzählt hat davon, man hätte ihn bestimmt damit noch ein bisschen verbinden können, denke ich auch.
Und dann hättest du 2 Streams gehabt, die sozusagen ganz klar für die Serienpeeps, für die Gamerpeeps, beide wären happy gewesen und beide hätten sozusagen gegenseitig nochmal luschern können in den anderen Revieren. Und wir beide hätten beides geguckt und wären auch mit 3 Stunden rausgegangen und wären, glaube ich, weniger verwirrt gewesen.
Ja, sie haben viel Mischmasch gemacht, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter gewesen, dass sie das Ding einfach zusammengepackt haben, weil sie gesagt haben, wir holen alle gleichzeitig ab.
Und das kannst du nicht.
Was ein schwieriger Balanceakt ist, ja.
Wie hättest du es gebaut, wenn du die Wahl gehabt hättest?
Auch schwierig zu sagen. Ich hätte es definitiv gestaucht auch. Ich hätte es auch auf 1,5 mindestens runtergehauen, denke ich mal. Ich meine, das Panel kann man definitiv kürzer machen, aber ich bin generell nicht so ein Fan von Panels. Das Problem an so einem Panel ist ja halt eben, dass du, was wir auch schon gesagt haben, diese Con- und Fragen-Überraschungsmomente nicht hast. Die hätten irgendwie sich Twitter-Fragen spontan raussuchen können oder sonst. Man hätte das Ding etwas spontaner gestalten können. Das hätte ich vielleicht versucht, letzten Endes. Du kannst ja immer noch jemanden haben, der die Sachen davor filtert. Aber vielleicht auch die Schauspieler nicht unbedingt briefen auf die Fragen, damit die spontan antworten.
Ja, oder generell das Ding live machen. Also ich glaube, es war ja nicht live, es war ja eine Aufzeichnung.
Ja, das war definitiv vorher aufgezeichnet. Das denke ich auch. Ja, sonst hast du bei deinen Stauchungen, finde ich, kann ich bei den meisten übereinstimmen. Ein paar kleine Sachen raus. Man hätte es natürlich auch in Game, wenn du es in einem Rutsch machst, in Gaming-Teil und in Serienteil unterteilen können, dass du dann zwischendurch eine Dreiviertelstunde den Gaming-Teil machst. da gehst du natürlich in Gefahr, dass du ein bisschen die TV-Zuschauer verlierst. Das ist halt, auch genau deswegen meine ich, es ist schwierig, es in einem zu machen, tatsächlich. Deswegen ist es halt auch eine Kollabo, die geht, aber ich hätte entweder ganz wenig, eher wenig Gaming reingemacht, tatsächlich, selbst als Gamer, muss ich sagen. Wenig Game wie nötig, weil es eher, du hast eine größere Audience an Leuten, die jetzt sich über die Serie informieren wollten, weil das ja auch die größten Informationsgehalte waren letzten Endes.
Und wie du sagtest, die Überschneidung von Serienfans, die auch das Game gespielt haben, sind, glaube ich, kleiner als Gaming-Fans, ja, die auch die Serie geschaut haben.
Je nachdem, was ich halt auch an Inhalten habe und was ich jetzt gehabt hätte oder andere neue Inhalte gehabt hätte, je nachdem, was ich natürlich auch zur Verfügung habe, kommt darauf an, wie man es dann designt. Aber ich hätte definitiv so 3:1 Verhältnis Serie-Film gehabt, denke ich.
Und wahrscheinlich wollte CDPR das nicht, ne? Wahrscheinlich haben sie gesagt, wir sind nur dabei, wenn wir 50-50 kriegen, ne?
Das ist ganz, ja, ganz klar eben. Ne? Ich hätte natürlich das Mobile-Ding zum Beispiel rausgelassen, weil es mich nicht, aber das ist dann auch persönlicher Geschmack, denke ich mal. Mich interessiert das Mobile-Game nicht, aber ich denke auch Mainstream-mäßig ist das Mobile-Game und auch selbst die Figuren. Jemand, der solche Sachen durchaus zu schätzen weiß, denke ich, musst du nicht dran haben. Weil gerade eben, wie mein Argument auch vorher war, bei einer wirklichen Con gehst du dahin, wenn du Lust drauf hast, oder ansonsten machst du einen Bogen drum. Bei einem Event, was als Fernseher oder Stream aufgezogen hat, ist es dir, wie soll man sagen, es ist dir im Weg oder es langweilt dich, weil du es nicht sehen willst. Und du kannst das Ding halt nur skippen, wenn du das Ding nicht live siehst.
Gebe dir hundertprozentig recht. Schreibt uns gerne da draußen, wie euch die WitcherCon gefallen hat, unter podcast@serienjunkies.de oder wie ihr vielleicht diese beiden Streams in einem oder in zwei, wie ihr sie aufgeteilt hättet. Finde ich eine sehr spannende Frage und vielleicht generell das Fazit, hat es funktioniert oder nicht? Also sozusagen für euch, hattet ihr Spaß dabei oder nicht? Und wird es auch vielleicht eine generelle Frage an dich, Tim, werden wir noch mehr solcher Cons sehen? Gibt es dann irgendwann noch die Stranger Things Con und die, ich weiß nicht, Cobra Kai Con und so? Glaubst du, das wird jetzt Netflix ein bisschen mehr forcieren?
Das ist eine wirklich gute Frage. Dafür müsste man mal gucken, ob wie so die Zuschauerzahlen und Klickzahlen waren und ob Netflix damit zufrieden ist. Ich denke mal, das wird ganz, ganz, sehr, ganz davon abhängen, durchaus. Weil das ist, ich denke mal, die Geek Week und auch jetzt das Ding, das sind so ein bisschen Pilotprojekte gewesen in dem Sinne. Also wir haben immer geguckt, wie viele Zuschauer sie damit abholen können. Ich glaube nicht, dass noch viele kommen werden. Vielleicht überlegen sie sich jetzt, wenn es alles, was noch an großen Sachen in der Pandemiezeit kommt, könnten sie davon damit noch machen, aber sobald, denke ich mal, wirklich es echte Cons wieder gibt, denke ich, wollen sie da prominenter vertreten sein oder eine eigene Con machen, aber es wird definitiv dann nicht mehr so online machen, weil wenn du eine echte Con hast, brauchst du das Online-Ding nicht mehr, denke ich.
Was mich ja sehr gewundert hat, einen großen Branchenbereich habe ich ja vermisst auf der WitcherCon, und zwar Merch. Und wir haben ja in letzter Zeit auch mitbekommen, dass ja Netflix jetzt auch endlich mal geschnallt hat, dass ihre IPs ja auch merch-worthy sind. Ne? Etwas, worauf wir Serienjunkies ja seit Jahren auch in Deutschland warten und ne, früher immer teuer in USA bestellen mussten mit irgendwie $50 Versandkosten und Co. Und da hat ja Netflix, ich glaube, wir haben die News auch veröffentlicht, ne, sich ja auch ein neues Team aufgebaut. Und ich glaube, so ein Ex-Nike-Dude auch mit an Bord geholt, der sich jetzt um Merch intensiver kümmern muss. Und deswegen sind sie ja auch, genau wie du sagst, schon öfter auf Messen und Cons unterwegs, ne, auch auf der Gamescom zum Beispiel. Ne, das war ja immer schon, du ahntest schon, dass da testballonmäßig ne, Daten gesammelt werden und es irgendwann losgehen soll. Und ich fragte mich wirklich, warum jetzt nicht wirklich Merch zur Serie rausbringen?
Also ganz ehrlich, rausbringen könnte man es hundertprozentig. Ich weiß nicht, wie so die rechte Lage ist. Ob sie da zu Sapkowski müssen und ob der das vielleicht nicht
will. Ja, aber will. Die Royalties zahlst du doch. Also natürlich sind das Royalty-Deals, ganz klar. Aber ich meine, auch CDPR hat sich dumm und dämlich verdient mit Witcher-Merch. Zu Recht ja auch. Also wie gesagt, ich besitze ja auch sehr viel davon. Und natürlich werden die Royalties an Sapkowski abgegeben, ne? Ganz klar. Aber dann kriegt er halt seine...
Ich weiß halt nicht, ob der ein Vetorecht hat oder ob der generell sowas nicht so will. Das ist die andere Frage, was er dazu sagen hat und ob er da vetoen würde. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es auf jeden Fall machen. Den wirst du los, ganz ehrlich. Ohne Probleme. Was man ja auch vor allen Dingen... Weißt du, du kannst die Dinger so wunderbar bewerben. Mach doch einfach mal... Die Leute sollen Twitter fragen, was auch immer. Irgendwas Interaktives, wo die Leute sich beteiligen können. und dann hat einer eine Chance, ein Replika von einem der Silber-Witcher-Schwerter zu gewinnen oder, weißt du, irgendwie so ein original geschmiedetes Ding, was da sonst einmal sauteuer ist, was man sich selbst vielleicht nicht kaufen könnte, aber wo es vielleicht billigere Replikas von gibt. Das Amulett ist so ein Ding, was du immer als Merch loswerden würdest, denke ich mal. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich schön gemacht ist und nicht irgendwie so ein Plastikding ist. Es gibt so viele Sachen, die du rausbringen könntest. Sie haben, ich meine, ich würd ja fast schon manche Sachen, die sie da hatten als halber Merch, das Comic ist fast schon Merch für mich, diese
Geschichte. Nee, aber jetzt zurück zu Netflix, sorry, wenn ich einmal unterbreche. Also wie gesagt, wir wissen, dass es Merch en masse gibt, aber nochmal, ja. Ne, Netflix, deswegen glaube ich, ist ja diese Con-Manie, die sie gerade so testen im Testballon, wie du sagtest, ja auch so wichtig, weil wenn sie nämlich in Merch gehen wollen, ist es natürlich die einfachste Variante, auch Merch loszuwerden. Ich meine, klar, sie haben eine eigene große Plattform, logisch, wäre noch am einfachsten. Aber sozusagen, ich glaube, deswegen ist da dieser Geek, ne, dieser Geek-Faszination momentan auch so groß bei Netflix, weil sie natürlich in dieses sehr lukrative Geschäft auch mit einsteigen wollen. Und deswegen, ich kann die Strategie komplett verstehen. Ich glaube sogar auch, dass es mehr davon geben wird, vielleicht nicht so groß, auch in anderen abgespeckteren Varianten, aber ich wette mit dir, dass sie weiterhin auf den großen Gamescoms und Co. der Welt, wenn sie dann wieder live stattfinden in normaler Phase, natürlich ihre Stände haben. Und die werden dann auch wirklich, ne, mit Merch und Co. garniert werden.
Davon würde ich auch ausgehen, auf jeden Fall.
Also, dann schreibt uns gerne, was ihr davon haltet an podcast@serienjunkies.de. Und jetzt müssen wir noch ganz, ganz kurz, ich weiß, es ist furchtbar lang, wir machen es wie die WitcherCon, zu lang, in die Episodentitel gehen. Denn kurz am Anfang, schon relativ früh, haben wir auf einmal einfach eine Überblendung gesehen, auch mit dem schönen Ton übrigens, ne, von Witcher Gamer, wenn du... Was war das, wenn du einen Quest abgeschlossen hast, ne? War das der Ton?
Ja.
Das waren immer die Überleitungen. Ich glaube, jedem Gamer geht da so das Herz auf, ne? Wenn er irgendwie sich durch 500 Quests gespielt hat. Aber auf einmal kamen da irgendwelche Texte, also Wortmischungen und dann mit einem gewissen Logo dazu. Und dann habe ich später erst geschnallt, dass das die Episodentitel sind. Hast du das sofort geschnallt?
Ich hab erst gedacht, das sind irgendwie... dass sie irgendwie Kapitel jetzt anstimmen, zu denen sie jetzt was erzählen wollen oder ne, die das irgendwie so, dass das Motto des nächsten Segments ist. beim zweiten habe ich mir langsam gedacht, okay, nee. das ist dann doch was anderes. Und ja, also ich habe auch erst gebraucht. Beim ersten habe ich es definitiv noch nicht gerafft, aber jetzt dann ging es ja.
Und das fand ich so ein bisschen komisch. Sag doch einfach so als Moderation. So, und jetzt kommen die Episodenteile, ja, ne? Und
das werden sie machen.
Ja, so und schwupp, gut ist.
So einfach.
Also ich denke, da waren viele auch verwirrt, aber wir haben auch gesehen, also wir gehen jetzt ein bisschen ins Spoilerteil und spoilern ganz, ganz bisschen die Bücher, aber wirklich minimal, also nicht,
leicht,
ne, ja. Nichts, wo ihr Angst haben müsst als Nicht-Kenner der Bücher. Und zwar wird die erste Folge, also die 201, A Grain of Truth heißen, eine Übernahme eines Kapitels oder einer Kurzgeschichte aus Der letzte Wunsch, hatten wir auch schon in der ersten Staffel, dass teilweise die Geschichtsnamen auch komplett übernommen wurden. Die deutsche Übersetzung ist ein Körnchen Wahrheit. Und ich glaube, das können wir auch schon verraten, anhand der Castliste wussten wir das ja auch sehr schnell, das ist diese Schöne und das Biest-Anlehnungsgeschichte mit Nevellen, ne, und Verena, die auch gecastet wurden. Und ich glaube auch hier, ich habe es nur nochmal aufgeschrieben, Christopher Hiyu, apropos Game of Thrones, ne, wird Nevellen auch spielen. Nicht meine liebste Kurzgeschichte, aber eine sehr, sehr gute. Klar, auch Fan-Favorite so ein bisschen. Finde ich interessant, dass sie jetzt in der 201 gleich mit einer so einer abgeschlossenen Kurzgeschichte beginnen.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, passt jetzt nicht zwangsläufig. Ich meine, sie haben ja eh eine Timeline gehabt, die viel hin und her gesprungen ist. Deswegen können sie das im Grunde auch so machen jetzt, aber es knüpft natürlich jetzt nicht direkt an das, was wir sonst gesehen haben.
Und finde ich eine interessante Wahl, das gleich für den, ne, für die 201 zu nehmen. Aber gut, ich meine, wir sind ja bei Netflix, ne? Alle Folgen werden auf einmal veröffentlicht werden. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt so gut verändern werden in der zweiten Staffel.
Ich würde es auch schwieriger fast finden, weil jetzt hast du die Serie im Prinzip lange nicht mehr gesehen, wenn du sie nicht gerade durchbingst. Und dann hast du eigentlich auch. Kommt man vom Kopf in diese Kurzgeschichte abgeschlossen, das funktioniert, finde ich, noch besser, als wenn du sie irgendwie mittendrin oder zum Ende hast. Weil dann bist du eigentlich aus dieser Story-Kontinuität so ein bisschen rausgenommen. Und jetzt steigst du gerade eh wieder ein, deswegen denke ich, wenn man es einsetzt, dann passt es am Anfang schon am ehesten, würde ich sagen.
Okay, ja, kann ich auch verstehen. Ich hätte es vielleicht so irgendwo in der Mitte gedroppt, vielleicht wenn er irgendwie mal ohnmächtig ist oder so, ne? Eine Rückerinnerung.
Kommt drauf an, was sie natürlich haben. Ne? Das kann man immer einbinden, ne? Je nachdem, was man an Material und Folgen hat.
Ja. Aber ja, also auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ne, auch bekannt, dass wir ja vom Finale nicht ganz so überzeugt worden waren, der Schlacht von Zodden. Vielleicht echt ganz schön, wie du sagst, so ein bisschen, ne, alle abholen, basic, worum geht's, ne? Geralt löst einen Fall, ne? Ein Quest, wie wir so schön sagen, und gut ist.
Genau.
Zweite Folge Kaer Morhen, ne? Wir sehen dann auch natürlich Vesemir, wir sehen die neuen Witcher, also Eskil, Lambert und Coen. Freue ich mich drauf. Ich liebe diese Witcher-Gang und ich liebe generell auch diese Witcher-Geschichten und freue mich drauf.
Ja, eher, wie gesagt, dass, nachdem sie jetzt uns einen kleinen Teaser von Kaer Morhen ja gegeben haben, wie sie es da so vom Set-Design her ist es. Kaer Morhen ist ja auch ein zentraler Angelpunkt, nicht nur für im Lore für die Witcher selbst, sondern auch für die Geschichte letzten Endes. Und man kehrt immer mal wieder in den Spielen, ist Kaer Morhen, ich glaube, es ist der zweite Teil, der in Kaer Morhen startet.
Ich habe den zweiten nie gespielt, aber ich habe, glaube ich, mehrere Let's Plays gesehen und genau, es beginnt mit diesem
also,
Dings, was da, dieses, was ist das, nicht Leguan, sondern dieses grüne Ding, was da überfällt.
Genau, wenn es im dritten nämlich nicht direkt vorkommt, dann ist es definitiv der Beginn von dem zweiten, der einen Großteil in Kaer Morhen spielt. Ich freue mich einfach auch drauf, genau, die Witcher-Gang zu sehen, die Gemeinschaft der Witcher, das ist ja auch was man sowohl als Spieler als auch sonst in den Serien, ne, der Witcher, Geralt ist ja im Grunde immer ein Einzelgänger, wenn man es mitkriegt. Allein eben, weil er so ein Mutant ist und von den Leuten auch oft ausgegrenzt wird dadurch, ist er natürlich ein Einzelgänger. Und es ist interessant zu sehen, dass er tatsächlich noch, ne, so eine Art Zuhause hat und eine Familie hat letzten Endes. Familie ist ja auch das, was sie betont haben, so ein bisschen auch während den Panels, dass das einer der großen Faktoren ist, den sie thematisieren wollen in dieser Staffel.
Ja, es gehört jetzt zum guten Ton, ne? Dass jeder sagt, wir sind eine Familie. Mir geht es schon wieder auf den Geist. Aber kurze Klammer, ich finde ja diese Rückbezüge manchmal zu den Games ganz schön. Ich finde sie manchmal, nerven sie mich auch. Es gibt aber eine Geschichte in Kaer Morhen mit den Witcher-Dudes, die ich zu gerne sehen würde aus dem Game. Und das ist kein großer Spoiler. Aber es gibt eine Szene, wo die Witcher-Dudes sich alle betrinken. Und dann... danach sich sozusagen verkleiden und eine gewisse Mechanik benutzen von Yennefer oder von einer anderen. Ich glaube, es ist sogar von Yennefer direkt. Ich würde ja so gerne diese Szene sehen.
Mal gucken, was sie da vor uns auf dem Kasten haben, je nachdem. Ja, mal sehen. Was übrigens, wenn wir schon ein bisschen spoilern, weil wir das Monster angesprochen haben, Leshy, wenn du mal auf das mit Medaillon guckst, das ist ja das Witcher-Medaillon und da ist so ein bisschen, sind da so Wurzeln unter, also ich würde dann mal tippen, dass der Leshy in dieser Folge irgendwie da ist.
Heißt der Leshy oder Leshen?
So, der englische Begriff war Leshy.
Ach, wirklich?
Aber im Spiel heißt er Leshen.
Ah, okay, deswegen. Oh, wie süß, Leshy. Echt, das klingt voll niedlich.
Der kleine Leshy.
Ja, genau. Aber das war ja auch ganz interessant, ne? Dann, aber wo ich mich immer fragte, ich dachte immer, ich sag jetzt Leshen weiter, sorry, die Leshen sind einfach im Wald und machen da so ihr Ding. Ich würde jetzt gar nicht denken, dass sie jetzt Kaer Morhen angreifen.
Wahrscheinlich. Ich würde es auch nicht denken, aber vielleicht ist das jemand, der im Wald unterwegs ist. Und dann, ja, also wahrscheinlich sind die stationiert auf Kaer Morhen und irgendwem passiert beim Training oder was auch immer was im Wald. Ne, Ciri trainiert im Wald oder so, in der Richtung. Da gibt es ja viel, was man machen kann, das stimmt.
Apropos trainieren, ne? Natürlich geht es jetzt auch um die Ausbildung von Ciri, ne? Ich glaube, wir Spiele- und auch Buchkenner sind so ein bisschen verwirrt, wie alt Ciri schon ist. Ne? Im Buch und auch in den Games ist sie natürlich sehr viel jünger, also eher so 6, 7, 8, ne? Sowas in dem Dreh. Hat mich schon ein bisschen verwirrt. Ich habe mich dann aber auch ein bisschen gefreut, wie ich Geralt sah mit seinem Schwert, wie er auf diesen Pfeilern rumhüpfte, wo ich dachte, ach, das kennen wir ja aus dem Game. Start von Witcher 3.
Ja, ja, es wird auf jeden Fall eine Montage geben, irgendwann bestimmt. Ja.
Dann, glaube ich, der Titel, der mich am meisten überrascht hat, Episode 4, Redanian Intelligence. Wir wussten natürlich, dass Dijkstra...
Wir sind noch bei 3 vorher. Oder?
Ach so, ich dachte wegen Ciri, ne? Also What is Lost, ich denke mal, es wird um Ciri gehen. Wir haben auch die Schwalbe gesehen am Anfang als Logo.
Exakt, ja, ne? Genau.
Also, sorry, ich bin dann schon ein bisschen weiter gehüpft, ne, auf mein Training.
Aber ja, du hast es sehr kurz und knapp und treffend, glaube ich, zusammengefasst. Das stimmt nämlich.
Und Redanian Intelligence, ne, es geht um Redania, klar auch ein anderes Reich, eine andere Nation. Dijkstra wurde ja gecastet, ne, Graham McTavish. Wir sehen auch den König, ne, Vesemir hier Ed Birch. Und es wird natürlich auch, weil wir es auch schon wissen aus den Castings, Philippa Eilhardt, die ich ja sehr interessant finde. Ich mag ja sowieso alle Sorceresses, wie es so schön heißt immer.
Ja.
Sehr, sehr gerne. Und ich liebe sowieso auch diese ganze, teilweise auch Verlogenheit, aber diese ganze, sag ich mal, diese Intrigen generell unter den Magierinnen, ist wirklich mit Abstand auch neben Ciri und Yennefer eins meiner liebsten Geschichten. Und ja, ich denke, wir werden in Redania sehr viel mitkriegen von Spionagegeschichten, oder? Was denkst du?
Allein das Logo, ne, das ist ja Cloak and Dagger, also das ist, das wird uns ja wohl schon, denke ich mal, darauf vorbereiten, dass es da viel mit dem Dolch in den Rücken gehen konnte, viel Politics vielleicht, aber auch, naja, sowohl als auch, ne, die lassen ihren geheimen Taten ja auch gerne mal, die ihren geheimen Machenschaften auch gerne Taten folgen. Philippa ist, fand ich im Spiel sehr, sehr, eine der meiner Lieblingsquests rein, muss ich sagen, mit ihr. Die fand ich, das war sehr, sehr gut gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie die, wie sie sie einsetzen wollen in den jetzt hier. Vor allen Dingen, weil man immer überlegt, was macht man aus den Büchern? Sind sie so ein bisschen auch von den Spielen noch inspiriert? Und wo wollen sie da jetzt ansetzen mit ihrem Charakter? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja, Dijkstra ist auch ein Charakter, der einem in den Spiel, gerade in den Spielen oft über den Weg läuft, im Buch sehr prominent ist. Ja, das wird auf jeden Fall interessant.
Das Logo erinnerte mich so ein bisschen an Assassin's Creed Redania.
Ja, die Kutte, ne, und noch ein Dolch dazu in der Mitte, das ist, ja.
Folge 5 wird heißen Turn Your Back, wo ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen konnte, aber ich schätze mal, es wird irgendeinen Twist geben, wo vielleicht Geralt, Ciri, Yennefer, irgendwer wen, ne, in den Rücken fällt oder sowas, würde ich schätzen. Dann habe ich sehr gelacht bei Folge 6, Dear Friend.
Ja, ne.
Mein lieber Freund.
Erstmal habe ich das Logo gesehen und nichts drauf erkannt. Was siehst du darauf?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, wie das Logo aussah. Muss ich nochmal zurückgehen, glaube ich. Was sah man denn ungefähr?
Das ist meine aufrechte Frage. Ich weiß es nicht. Ist es eine Hand? Ist es ein Feuer?
Ach, war das diese so eine kleine, wie so eine Krüppelhand, die so nach oben zeigte?
Ja, genau.
Ja, ich dachte, das wäre sozusagen wie eine Magierhand, weißt du? Also eine, wenn ich mir vorstelle, Yennefer macht einen Zauberspruch und da kommt irgendwie eine Flamme aus ihrer Hand.
Ja, okay. Ja, das könnte, jetzt so, das ist wie so ein abstraktes Bildraten, aber ja, das könnte ich jetzt auch sehen, wo du es sagst.
Genau, denn Dear Friend, also können wir ja kurz erzählen, ist auch, glaube ich, nicht zu großer Spoiler, aber diese Liebesgeschichte zwischen Geralt und Yennefer ist natürlich eine sehr lange und sehr, ne, will they, won't they, und dann sind sie zusammen und sie sind nicht zusammen und es gibt halt einen sehr witzigen Brief, den Geralt irgendwann sehr, sehr clumsy, muss man fast sagen, sorry für das Denglische, Yennefer schreibt und er beginnt diesen Brief halt mit, lieber Freund.
Ja. Das ist, er ist ja sonst nicht der Mann der großen Worte und das wird also, es wird auch nicht auf Papier eloquenter.
Nein.
Auch wenn er ja sagt, Geralt ist ja durchaus ein intelligenter Charakter, nur er ist wortkarg und ist kein Wortjongleur, sagen wir es mal so.
Und man liest dann, es sind wirklich Momente, wo ich laut gelacht habe im Buch, weil du dann immer wieder die Briefe liest halt von Yennefer, die dann immer sagt, ne, so hier mein lieber Freund, ne, was denken wir denn darüber? Da du ja mein Freund bist, können wir ja das und das und so. Also sie lässt da auch nicht locker, ne? Also das wird auch nicht verziehen.
Es ist ja auch sehr eigen.
Und dann haben wir zuletzt noch Volethmir. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Elbische oder Elfische, wie auch immer wir es sagen, konnte ich im ersten Moment nicht viel mit anfangen.
Ich musste auch nochmal nachgucken, was das bedeutet und habe es dann auch erst quasi gefunden. Die Übersetzung wäre Deathless Mother. Also, tja, wie übersetzt man denn da auf Deutsch Deathless? Unsterblich?
Wahrscheinlich, ne? Auf einer.
Würde ich am ehesten sagen. Unsterbliche Mutter. Das wird möglicherweise mit Ciri zu tun haben. Von der Ecke her. Es gab dazu, also warum ich es einordnen kann, es gab ein Casting-Call vor einer Zeit dazu. Und da gab es ein bisschen eine Beschreibung, die dann wahrscheinlich die Deathless Mother beschreibt. Da ist es eine alte, weißhaarige Frau und die eigentlich ein Dämon ist, der sich von den dunkelsten und tiefsten Leidenschaften und Verlangen der Menschen nährt. So, und das ist nämlich das, was ich jetzt erwarte. Ganz genau, wie man es einordnen ist, könnte ich jetzt auch nicht genau sagen.
Ich würde ja vermuten, dass man da natürlich sehr intensiv dann auf die potenziellen Kräfte von Ciri eingeht.
Wahrscheinlich, ja. Sonst hätte ich eben gesagt, das hört sich wie eine Monstergeschichte an. Aber ich glaube, dass wir nicht so ein Monster of the Week erleben werden generell. Von daher, ich bin auch sicher, dass das stark verknüpft sein wird.
Genau, also ja. Ich wünsche mir so ein bisschen Yennefer und Ciri, weißt du, laufen durch die Wiese und versuchen da Kräfte zu testen. Also, ne?
Und es muss ja, weil es Folge 7 ist, schon irgendwie aufs Finale hinausgehen. Ja?
Genau, denn Folge 8 ist Top Secret, stand auch wirklich explizit da, ne? Ganz, ganz, ganz ja. Top Secret. Wissen wir noch nicht, wie der Titel ist. Ich denke mal, sie werden leider wieder irgendeine Kampfszene machen wollen. Was ich immer finde, brauche ich nicht in der Serie. Ich finde ja auch meist schöner, wenn man nicht im Finale die Kampfszene hat, sondern nachher noch die Auflösung des Kampfes sozusagen miterlebt. Aber wer weiß, vielleicht hast du doch recht. Und es wird der Kampf dann schon in Folge 7 passieren und in 8 wird dann der Aftermath behandelt werden. Schauen wir.
Ist alles möglich, ne? Kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Oder wie gesagt, 7 ist das Setup für 8. Und was in 8 passiert, können wir natürlich noch nicht genau sagen. Von daher, ja, ist alles möglich, lassen wir uns überraschen. Ist ja auch nicht schlecht.
Genau, und ich würde mich natürlich auch freuen, also wenn ihr uns schreibt, ob ihr euch freut. Ich denke, wir beide werden uns freuen und schauen wir mal, ob wir vor Weihnachten wieder die Screener kriegen und noch einen Podcast dazu aufnehmen. Würde mich ja immer freuen. Ich mag das ja wahnsinnig gern, dann auch über Weihnachten Serien zu bingen und Podcasts zu hören. Aber wie gesagt, also schreibt uns gerne podcast@serienjunkies.de. Am 17. Dezember kommt die zweite Staffel und währenddessen hört ihr natürlich auch und lest die Casting-News auf serienjunkies.de und Co. Ja, Tim, das war's. Mehr habe ich nicht. Hast du noch irgendeinen Punkt?
Ich glaube, wir haben einen ganz guten Umfang dazu da rausgekriegt.
Ja. Genau, vielleicht noch kurze Info. Normalerweise würde ich ja sagen, also wo kann man die auf Twitter und Co. folgen?
Das kann man unter @quacklesays.
Genau, mit Q-U-A, ne?
Ja.
Ich kämpfe weiterhin mit dem deutschen und auch amerikanischen Twitter-Support, da am 1. Juli mein Twitter-Account gehackt wurde. Spaßige Geschichte und nicht ganz so einfach, wie man denkt. Ja, schauen wir mal. Also das geht jetzt auch in die folgende Meldung und Co. Aber wundert euch nicht, wenn da irgendein komischer Dude irgendwelche T-Shirt-Affili-Links postet.
Die T-Shirts, ja.
Ich bin's nicht, glaubt mir. Ich esse auch nicht so gern Pizza, also das war schon nicht ich. Also denkt immer dran, ihr könnt auch gern rückwirkend gucken. Er scheint auch ein großer Witcher-Fan zu sein, denn das postet er auch. Ist alles ein bisschen spooky. Ich habe aber gerade noch einen anderen Account von mir regeneriert. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Und zwar Hannah Huge. Als Handle, in einem. ich schätze mal, dass ich den heute Abend mal wieder akquirieren werde und auch die Informationen zum Podcast posten werde. Also ich habe da schöne, erfolgreiche 11 Follower drauf. Also wenn ihr euch langweilt, dann folgt mir doch gerne unter @hannahhuge ohne H hinten. Also nicht nur mit insgesamt 2 Hs, nicht 3. Wenn das Sinn macht.
Was?
Also, jetzt haben wir es. Dann toss a coin to your Witcher und bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.